Racing Blog Podcast.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Racing Blog Podcasts. Im Juli sind wir schon und wir haben eine ganze Menge große Rennen schon hinter uns gebracht und noch ein paar vor uns natürlich. Sommerpause haben wir auch bald, aber wir wollen uns heute zusammen mit Andi, Thomas und Phil ein bisschen um vergangene Rennen kümmern. Die 24 Stunden von Nürburgring werden noch eine Rolle spielen heute, aber wir gucken natürlich auch auf das, was sonst sich so tut auf den Rennstrecken der Welt. Natürlich die Formel 1 und wir reden dann auch mal wieder über die IMSA, das haben wir länger nicht mehr gemacht, also renntechnisch nicht mehr länger gemacht, aber es gibt auch ein paar Neuigkeiten, was das Reglement angeht für 2022 wird es dann sein und wie gesagt die 24 Stunden und wenn wir noch Zeit haben, gucken wir, was sonst noch so los war. Wir schulden Thomas noch einen Block für die Supercars, da hat es beim letzten Mal nicht so ganz geklappt. Schauen wir mal, dass wir das heute hinkriegen. Ja, Formel 1 am Wochenende, eigentlich müssen wir über zwei Rennen reden, denn der letzte Podcast liegt da jetzt ein bisschen zurück. Den hatten wir nach Le Mans und vor den 24 Stunden vom Nürburgring gemacht und auch vor den beiden Formel 1 Rennen, die da gekommen sind. Wir hatten einmal das, wenn man was zum Einschlafen braucht, wenn man nachts nicht einschlafen kann, dann kann man das Rennen in Frankreich sicherlich gerne nehmen. Auf der anderen Seite war das Rennen in Österreich dann wieder ganz brauchbar, um nicht zu sagen ziemlich gut. Was macht man da draus? Andi, hast du beide Rennen gesehen?
Das halbe Frankreich-Rennen? Nee, ein Viertel davon.
Eingeschlafen.
Bevor ich eingeschlafen bin und natürlich das ganze Österreich-Rennen gesehen. Ne?
Ach ja, natürlich. Ja.
Ich fand es sensationell. Ich fand es nicht nur ganz gut, sondern ich kann mich gar nicht erinnern, wann jemals irgendwie so eine Jagd um den ersten Platz irgendwie stattgefunden hätte.
Lag es sehr, ja.
Irgendwie freunde ich mich langsam sogar mit dem Kurs an und hoffe jetzt auch nicht mehr drauf, dass die alte Variante wieder mal zurückgebaut wird.
Obwohl die eigentlich ja noch ein Tick schneller ist, in Anführungsstrichen.
Und ein bisschen Tick ist gut, ja, zweimal die schnellste, ne?
Ja.
Ja, dafür, da kann man dann wahrscheinlich nicht mehr überholen, also dann, da gibt es halt keine Haarnadel mehr.
Auch wieder war, stimmt, das fehlt dann so ein bisschen.
Also ich weiß nicht, careful what you wish.
Okay, der Kurs funktioniert für die Formel 1 zumindest ziemlich gut.
Und er ist ja, auch weil er ist halt so furchtbar kurz, ne? Ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas Kürzeres als das? Die fahren ja jetzt 65 Sekunden oder sowas für eine Runde, eine schnelle.
Also von der Zeit her nicht, der kürzeste Kurs ist glaube ich Monaco. Aber von der Zeit her... Wüsste ich jetzt nicht, nee, in diesem Kalender, nee. Ja.
Top Wetter, volles Haus.
Die alles
Niederländer haben endlich, ist der Verstappen nicht in der ersten Kurve rausgefahren, sondern hat auch noch gewonnen in einer unglaublichen Aufholjagd. Also, es ist wirklich Weihnachten und Ostern an einem Tag für die, glaube ich.
Ja, das auf jeden Fall. Aber das zurück zum Frankreich-Rennen, das hat dich dann eher zum Einschlafen gebracht.
Ja, also da kann ich auch wenig dazu sagen. Es ist jetzt halt, wie zu erwarten war, vom Rennverlauf her ziemlich langweilig und dann nochmal geprägt durch diese ewigen Track-Limits-Diskussionen, die auch wirklich furchtbar ermüdend sind auf Dauer. Und ich meine, ja. Also ich schaue mir das wieder an, wenn sie die Schikane auf der Mistral-Geraden ausbauen.
Gute Idee. Aber dann gebe ich die Frage direkt weiter an Phil. Hat Österreich gezeigt, was in der Formel 1 alles richtig sein kann, wenn man nicht ein Team nur dominiert und Frankreich, was alles falsch läuft?
Ich drehe das mal auf den Kopf und sage, dass der Red Bull Ring gezeigt hat, was in der Formel 1 auch alles falsch läuft, ohne jetzt schon das Fass aufmachen zu wollen. Ich wollte das Rennen mögen und ich wollte auch die Strecke mögen. Doch dann kam die berüchtigte Runde 69. Also das Rennen war gut und es war für mich von Anfang an auch klar, dass der Streckentypus bessere Rennen erzeugt, sei es nun auch durch die zusätzliche Hitze oder auch durch die Reifenwahl. Die Ausgangslage war schon einfach richtig gut. Auch dahingehend, dass Mercedes Probleme hatte, welcher Form auch immer. Wir kennen ja...
Hat, immer noch.
Ja, ist halt die Frage. Ich bin mal auf den britischen Grand Prix jetzt gespannt. Ich bin mir ja nicht ganz so sicher, ob Mercedes da in große Probleme reinläuft. Und ich habe jetzt auch im Laufe des heutigen Tages gelesen, ich glaube bei den Kollegen von motorsport.com, dass Red Bull selbst nicht ganz weiß im Nachhinein, warum das so gut lief. Also ob das ein Zwischenhoch ist oder eine neue Tendenz, ist, glaube ich, noch abzuwarten. Aber unterm Strich, sehr interessantes Rennen. Hat auch wirklich Spaß gemacht zuzuschauen und mit vielen Storylines. Leider zumindest für mich die schlechte, dass Charles Leclerc wieder in einer guten Ausgangsposition den Sieg nicht nach Hause bringen konnte, in welcher Form auch immer. Es wird so langsam Zeit und ich glaube auch, dass Ferrari sich so langsam, ich möchte nicht sagen Richtung Leclerc orientieren muss, sondern zumindest Parität zwischen den beiden Fahrern herstellen sollte. Und ja, zu Paul Ricard, da habe ich das bessere Rennen von beiden gesehen an diesem Wochenende. Und ich muss auch sagen, dass selbst die letzte Runde, die das ja so ein bisschen gerettet hat, sei es nur um 20%, eigentlich auch nur eine riesige Diskussion war durch die komischen Abkürzmanöver. Also Paul Ricard kann man komplett rausstreichen und mein Tipp an die Formel 1 und die FIA, eine Formel 1 Weltmeisterschaft gehört nicht auf Teststrecken. Da kann die Blancpain fahren, damit die reichen Amateure einen schönen Ausflug nach Nizza und Co. machen können und schön nachts auch schöne Impressionen sammeln können, aber nicht die Formel 1. Und das hat das Rennen wieder deutlich bewiesen.
Ja, es ist eine keine gute Strecke. Ich mag die Strecke sowieso nicht. Aber ich mag sie auch nicht mit der Blancpain oder sonst was fährt. Ich mag die künstlerische Gestaltung der Auslaufzonen nicht, aber da geht, glaube ich, vielen so. Und sie hat kaum, also ändert sich kaum was in der Höhe. Es ist irgendwie, die ist halt wirklich relativ langweilig.
Ich sage ja bei ihr immer das Gleiche. Ich glaube, mit Gras-Auslaufzonen war die Strecke sogar ganz gut. Also so ein bisschen, wie sie früher war. Es war zwar zu heiß für Gras, aber es gab zumindest Dreck und Schotte daneben. Und die Fahrer mochten die Strecke auch damals, aber jetzt seit dem Umbau.
Fahrerisch finde ich, die hatte schon was. Ne? Ja. Also wenn ich es in der Simulation fahre, dann ist es keine einfache Strecke. Es ist schon sehr selektiv, die Kurvenkombination und so. Aber das heißt noch lange nicht, dass da gute Rennen dann draus folgen. Wenn die
Strecke, das ist halt der Klassiker, Fahrersicht und Fansicht. Und am Ende des Tages muss halt dann die Fansicht dominieren. Da kommen wir nicht drum rum.
Ja, da kann ich dir aber auch aus eigener Erfahrung sagen, dass die Strecke in Misano zum Beispiel auch ganz hübsch zu fahren ist. Die bin ich selber schon gefahren. Aber du magst sie ja auch nicht so besonders.
Ich glaube, die meisten Moped-Strecken machen Spaß, wenn man da einzeln drum fährt, weil die Kurven ja eine besondere Form haben, eng und meist sehr langgezogen. Aber die sind nicht für Rennauto-Meisterschaften etc. gedacht. Das funktioniert einfach nicht.
Deswegen können wir vielleicht froh sein, dass die Formel 1 nicht nach Assen gegangen ist, sondern nach Zandvoort.
Na, das schauen wir noch.
Gucken wir noch mal drauf.
Das hat sicher ausverkauft. Zandvoort ist auch eine nicht einfach zu fahren, aber wird sicher ein langweiliges Rennen, weil es da auch keine Überholmöglichkeiten gibt im Großen und Ganzen.
Nee, leider nicht. Nicht wirklich, nee.
So. Also trotzdem ein riesiges Volksfest.
Das wird ja, das ist schon klar. Ne? Das wird sensationell, das glaube ich auch. Aber nochmal zurück, du hast da mehrere Fässer aufgemacht gleich, Phil. Das eine
ich wollte es ja eigentlich nicht, aber bei dem Rennen kommt man nicht drum herum.
Das eine ist halt, vergessen wir mal das Rennen in Frankreich ganz schnell. Das eine ist die Schwäche von Mercedes, die ganz offensichtlich was damit zu tun hat. Das haben sie zumindest, hat Toto Wolff zumindest so gesagt, dass der Wagen generell bei so hohen Temperaturen Überhitzungsprobleme hat. Das bedeutet, dass sie nicht die volle Leistung fahren können und das bedeutet auch, dass die Fahrer Lift and Coast machen müssen. Also sie müssen früher vom Gas, um den Motor nicht zu belasten, damit die Hitze quasi unter der Haube rausgeht dann. Das scheint ein Problem zu sein, was man konstruktionsbedingt hat. Liegt wahrscheinlich oder hängt wahrscheinlich mit der Anordnung der Kühler zusammen. Und das heißt für uns jetzt, wir müssen darauf hoffen, dass in Silverstone wieder 35 Grad sind. Anders also Mercedes scheint so ab 30 Grad Außentemperatur, so knapp 30 Grad dieses Problem zu haben. Alles, was drunter ist, kein Problem. Da läuft die Kiste. Und das wird es dann wahrscheinlich auch in Silverstone wieder so sein, weil wer rechnet damit, dass in England 35 Grad werden? Und dementsprechend wird die Saison wieder so weiterlaufen. Das andere, was du angesprochen hast, ist halt echt die Frage, muss Ferrari sich jetzt mehr auf Leclerc konzentrieren? Ich weiß es nicht. Was denkst du, Andi?
Ferrari muss sich auf das Auto konzentrieren.
Ja, da, davon mal abgesehen.
So, ansonsten, ob da jetzt viel Bevorzugung da ist, was das Material betrifft, glaube ich gar nicht so. Also, sie müssen zusammen als Team, um die Plattitüde zu bringen, schauen, dass die nach vorne kommen. Und da ist irgendwie die Frage, wer jetzt Nummer 1 und Nummer 2 bei den Fahrern ist, erstmal total wurscht. Die sollen sich qualifizieren, dann steht halt einer vorne und einer hinten, dann kann man sich irgendwas ausmachen dazu. Aber ansonsten, es fehlt ihnen halt immer noch diese halbe Sekunde im Großen und Ganzen auf dem Mercedes bei normalen Temperaturen. Und da wird alles rumgedreht, bei der Fahrerbevorzugung nichts dran ändern.
Ja, sehe ich ähnlich. Ich denke, dass das, der WM-Titel ist für Ferrari sowieso, also der Fahrertitel, wie auch der Konstrukteurs- oder Team-WM-Konstruktionstitel ist sowieso weg. Also das ist nicht mehr zu holen.
Ein Sieg wäre schön, ne?
Ein Sieg wäre schön.
Das nächste Ziel.
Ja. Ich glaube, das ist das, worauf sie sich konzentrieren müssen. Dass halt einer der beiden, wenn sie denn mal in der aussichtsreichen Position sind, dann eben um den Sieg fahren kann. Da muss man dann die Strategie nach ausrichten und so weiter und so weiter. Die sind schon ziemlich gleich gematcht, also Vettel und Leclerc. Das tut sich nicht so viel zwischen den beiden. Da ist mal ein halbes Zehntel plus minus bei dem einen oder bei dem anderen. Aber ansonsten tut sich da nicht so viel. Und Vettel hat in Österreich, wie ich finde, auch ein ziemlich gutes Rennen gefahren. Hatte halt das Pech in der Qualifikation, dass sein, das war ein Leck, glaube ich, im Kühlsystem. Deswegen konnte er nicht rausfahren. Und im Rennen, das war schon in Ordnung, was er da abgeliefert hat. Also mehr als das.
Hatte auch ein Boxenstopp-Problem, kann ich mich dunkel erinnern. Ne? Hat nochmal 3-4 Sekunden verloren wegen dem Hinterrad. Ne?
Ja, hat nochmal 3-4 Sekunden verloren, weil sie nicht bereit waren für seinen Boxenstopp. Da kam die Reifen einen Tick zu spät. Hat Ferrari gesagt, es sei ein Funkproblem mit der Boxencrew gewesen. Aber ansonsten, also das hat ihm am Ende so ein bisschen im Kampf mit Hamilton gefehlt. Aber ansonsten war das natürlich ein ordentliches Rennen. Hat mir gut gefallen. Was Verstappen abgeliefert hat, war natürlich dann wieder sensationell. Und ich habe mich auch gefreut, nicht nur für Verstappen, der hat ja zum zweiten Mal da gewonnen, sondern ich habe mich vor allen Dingen gefreut für Honda, dass die es endlich mal geschafft haben, ihren ersten Sieg seit 2006 oder so. Mit Button war das, glaube ich, noch. Mal einzufahren. Das finde ich mal ein schönes Ergebnis und das zeigt auch, dass Honda endlich oder fast da ist, wo sie hinwollen. Und dass die Motoren jetzt nicht mehr so den allzu großen Unterschied machen auf den meisten Strecken. In Silverstone wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen anders aussehen, aber das war schon nicht schlecht. Ein Thema, was am Wochenende auch aufkam, ist das Thema Pierre Gasly. Und wir hatten auch so ein bisschen drüber gechattet zu der Frage. Ich glaube, dass der hat keine gute Saison da bei Red Bull, woran auch immer das liegen soll. Aber es war schon erstaunlich. Also selbst wenn man sagt, dass das Auto für Verstappen abgestimmt und gebaut ist und so weiter und so weiter, es war dann halt schon erstaunlich, dass er in der ersten Kurve vor Verstappen lag. Und am Ende von Verstappen überrundet wurde. Das sagt, glaube ich, alles. Wir reden immer viel und wir schimpfen immer viel über Red Bull und wie sie mit den Fahrern umgehen. Siehe Dan Ticktum, der seinen Red Bull-Vertrag verloren hat, weil es in der Super Formula nicht so ganz gut gelaufen ist. Auch in anderen Serien davor, aber da eben auch. Aber ist Gasly ist Gasly gehört Gasly, frage ich mal andersrum, frage ich mal Thomas, gehört Gasly ins Red Bull Team rein oder sollte man jemand anderen nehmen?
Wenn du die Frage so stellst, gehört er ins Red Bull Team? Ist eine Frage. Er gehört auf jeden Fall in die Formel 1, weil ich finde ihn eigentlich so von den Anlagen her zu gut, um ihn wegzuschicken. Ich weiß jetzt nicht, was da, man kennt ja so ein bisschen, ne, wie das bei Red Bull immer läuft. Da kriegst du nach 2-3 Rennen, wenn es da irgendwie nicht so funktioniert, wie soll, dann kriegst du direkt, dann machen da Marco ja. Und so direkt Terror irgendwie. Man hat ja auch gesehen, wie man Dan Ticktum jetzt abgesägt hat. Oder halt auch in der Vergangenheit das mit Kwiat gemacht hat, wo ich mich frage, warum er sich dann nochmal hat breitschlagen lassen, zu Toro Rosso zu gehen. Ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es nicht viele, die so mit sich umgehen lassen würden. Ja, ich weiß nicht. Also ich würde Gasly, ich fände es schade, wenn er gehen müsste.
Phil, was denkst du?
Ja, es gibt so zwei Perspektiven, die man, glaube ich, da bedenken muss. Die eine wäre direkt der Satz im Red Bull-Wesen. Da würde ich sagen, dass die Toro Rosso-Piloten nicht besser sind. Ich glaube, dass die ähnliche Probleme hätten. Also in der Hinsicht schon mal ein klares Nein, der gehört weiterhin in den Red Bull. Aber wenn ich jetzt an solche Gerüchte denke wie Hülkenberg als Alternative, dann würde ich fast sagen, dass das ganz gut passen würde, dass Red Bull mal wieder einen erfahrenen Fahrer an der Seite vom Jungspund hat, wie damals Vettel und Webber.
Andi, du hattest da auch einen Einwurf.
Nicht so richtig. Ich denke, schön wäre es wie immer, wenn er die Saison jetzt nochmal beenden könnte. Und es sieht ganz danach aus. Die neuesten Aussagen sind ja, dass er relativ sicher sitzt. Die Alternativen sind jetzt auch nicht so wahnsinnig prickelnd, da rumzutauschen. Aber ich glaube, er muss auf jeden Fall mehr zeigen. Das ist ganz klar. Er wird eigentlich seinen Anlagen so nicht so wirklich gerecht und es kommt nicht so richtig raus, woran das eigentlich liegt. Dass das Auto wirklich so komisch verbaut ist, dass es nur für einen Fahrer passt, kann ich mir auch irgendwie kaum vorstellen. Ich denke, beim guten Fahrer muss es auch so sein, dass man sich da in gewissen Grenzen auch anpassen können muss. Und dass man eine ganze Runde verliert im gleichen Auto über ein Rennen ist schon bedenklich erstmal. Ne? Also ich hoffe, dass das jetzt die Talsohle war, die hier durchschritten wurde und dass er auf jeden Fall mehr zeigen kann. Ich fände es auf jeden Fall schade, wenn er rausfällt, ganz einfach so.
Phil?
Nee? Ja, ich gucke mir jetzt nochmal die Ergebnisse durch, um noch nach einer Ergänzung zu suchen. Also rein nach den Positionen, wie ich sogar fast sagen, es passt. Der ist hinter den ganzen Mercedes-Ferrari-Piloten und hinter Verstappen auf Platz 6. Das kommt gut hin. Aber sein Problem liest sich dann bei den Punkten schon krass ab. Also er hat 43 als Sechstplatzierter. Charles Leclerc liegt vor ihm mit 105. Mehr als doppelt so viel. Dann brauchen wir auch gar nicht über Verstappen mehr sprechen, der schon 126 hat. Und ich würde ihm schon zugestehen, in dieser ersten richtig gescheiten Saison, dass er nicht auf Augenhöhe ist oder nicht mal in Schlagdistanz. Aber in Sachen Punkte ist er echt schon 30, 40 unter dem Soll. Also ich glaube, man muss nicht darüber diskutieren, ob er zu wenig leistet. Wobei man auch sagen muss, die Ergebnisse sind schon okay. Das Schlimmste, was ihm bisher passiert ist, war ja der Ausfall oder das Problem in Aserbaidschan und dann Platz 11 in Australien. Also er fährt schon solide in die Top 10. Aber das reicht bei Red Bull halt einfach nicht. Also er ist in einer misslichen Lage, aber ich glaube schon mit seinem Talent, dass er gut, also spätestens aus der Sommerpause zurückkommen kann. Besser, wenn es natürlich einige Erfolge in Großbritannien, Deutschland und so weiter.
Ja, aber ich meine, 43 Punkte, das ist halt schon echt bitter, wenn du bedenkst, dass er in einem Auto sitzt, das halt eben um Siege fahren kann. Und wenn du die Ergebnisse von Verstappen anguckst, dann ist das immer Platz 3, Platz 4, Platz 3, Platz 4, mal Platz 5. Aber der fährt da eben vorne die ganze Zeit rein. Und auf allen Strecken bisher ist das Gasly nie so richtig gelungen. Und er hat 43 Punkte, hinter ihm liegt Carlos Sainz im McLaren, der hat 30. Was jetzt auch nicht die Welt ist, aber es ist eben auch McLaren. Und dazu hat er auch noch wahnsinnig viel Pech gehabt. Also ich glaub,
der bessere Vergleich ist mit Lando Norris, der 22 hat, also quasi die Hälfte. Und das tut dann schon weh, also dass Norris so verdammt nah dran ist. Die kommen ja beide quasi aus dem gleichen Talentbereich, haben dann doch durchaus vergleichbare Anlagen. Das spricht leider nicht für Herrn Gasly. Also, wie gerade schon angedeutet, der muss jetzt liefern, sonst hat er echt keine Argumente aus seiner Seite.
Ja, die Gerüchteküche jedenfalls um ihn geht schon seit längerem hoch und runter. Es gibt auch keine klaren, eindeutigen Aussagen mehr von den Red Bull-Führenden, also von Horner und auch von Marco. Da gibt es kein so, nee, der sitzt doch nächstes Jahr im Auto oder so, sondern da gibt es eher so, wir schauen uns das an. Und ja, du hast das Gerücht angesprochen mit Hülkenberg, da gibt es dieses muntere, wir haben ja Silly Season so langsam. Es laufen ein paar Verträge aus, unter anderem auch der von Hülkenberg bei Renault. Und da gibt es das Gerücht, dass Mercedes und Renault gerne Esteban Ocon im Auto sitzen hätten bei Renault. Ocon, Franzose, natürlich, Franzose im französischen Auto, ist immer gerne gesehen, das kennen wir. Und das Hülkenberg, der auch in diesem Jahr also sich ein bisschen schwerer tut gegen Ricciardo, was aber auch zu erwarten war. Auch wenn die beiden punktemäßig im Übrigen gleich liegen mit 16 Punkten. Dass man so eher so drüber nachdenkt, oh, wir haben jetzt mit Ricciardo irgendwie so einen Topmann und jetzt brauchen wir noch so einen Heißspund dahinter oder daneben. Und das kann ja dann eben Ocon sein. Und Hülkenberg, wie gesagt, ist eigentlich zu gut, um jetzt irgendwie auf die Seite geschoben zu werden. Auf der anderen Seite gibt es keine offene Position für ihn irgendwo. Selbst bei McLaren, denke ich mal, wird man im nächsten Jahr mit Norris und Sainz auf jeden Fall weitermachen. Große Sponsoren hat er jetzt, glaube ich, bis auf die VK oder sowas, hat er, glaube ich, nicht im Rücken. Aber da gibt es eben das Gerücht, dass er eben zu Red Bull gehen könnte. Was ich extrem spannend finden würde, Hülkenberg versus Verstappen bei Red Bull. Also da muss ich dann ehrlich sagen, das wäre dann etwas, wo ich sagen würde, ja, okay. Das wäre eine gute Lösung, aber die sind nicht bekannt dafür, dass sie keine Red Bull-Talente reinnehmen.
Ja, aber das ist auch alles erst zum Wechsel der Saison. Weil die Gerüchte, dass Gasly jetzt schon rausfliegen soll, das finde ich halt problematisch. Ne? Also ich finde, diese Saison soll er jetzt machen, da kann er sich jetzt noch beweisen. Einen schlechten Start gehabt von mir aus, Sommerpause abwarten. Mal gucken, Hülkenberg wird jetzt auch nicht in der Saison zu Red Bull wechseln, ist eher unwahrscheinlich. Und dann so eine Zwischenvariante, wo man Kvyat nochmal für ein halbes Jahr reinholt, ist ja auch, das bringt es ja auch nicht, oder?
Nee, sie haben ja wäre aber nicht das erste Mal, dass Red Bull sowas macht, ne? Also ich meine, es wäre allgemein nicht das erste Mal, dass mit einer Saison ein Wechsel stattfindet. Das ist ja, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so ungewöhnlich geworden. Und gerade Red Bull, da gehört das auch so ein bisschen zur Teampolitik irgendwie, habe ich den Eindruck, in den letzten Jahren.
Na, vielleicht sind die auch schon weich geworden.
Ja, das ist, ich meine, in der Formel 1 ist immer alles möglich, ne? Das kennen wir auch, solche Wechsel.
So 5 Euro?
Ja, also wir haben schon alles Mögliche erlebt und das ist auch in der Saison plötzlich einen Wechsel gab, der nach da und der nach da und so, das haben wir auch schon alles gesehen. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass Renault innerhalb der Saison Ocon ins Auto setzt, der das Auto überhaupt nicht kennt, auch glaube ich bei denen auch keinen, der ist ja Simulationsfahrer bei Mercedes, also der das Auto also null kennt und auch keine Vorbereitung hat. Das würde, glaube ich, Ocon auch nicht gut tun, wenn er das machen würde. Ich kann mir auch von daher eben eher vorstellen, dass man die Saison auf jeden Fall mit Ricciardo und Hülkenberg da beendet. Und was bei Red Bull ist, wieder was anderes. Wenn sie Kwiat zurückbefördern zu Red Bull, was auch irgendwie ein Witz wäre, haben sie natürlich das Problem, wen sollen sie statt Kwiat nehmen? Da ist ja niemand.
Und wer soll dann Toro Rosso nachfolgen?
Ja, ja, eben, das meine ich ja. Also wen sollen sie bei Toro Rosso statt Kwiat nehmen? Sie haben ja niemanden. Die haben ja, also Denk Tiktum haben sie ja gerade rausgeschmissen.
Also da ist keiner. Ich habe mir letztens mal den Red Bull Junior Fahrerkader angesehen.
Oh, wer ist denn da noch drin?
Ja, da sind hier in dieser Formula 3 Open, hast du nicht gesehen, ist noch Jack Doohan, gibt es noch, Lucas Auer gibt es noch.
Ich glaube, man hat zwei Japaner unter die Fittiche genommen als Freundschaftsdienst für Honda.
Ich sehe hier nur Tsunoda, aber der sieht aus, als ob er noch zur Schule gehen. Bitte?
Die haben zumindest die Lackierung drauf, also ob sie es dann schon zum Programmmitglied geschafft haben, ist wahrscheinlich dann nochmal eine andere Geschichte.
Ja, also es ist nicht Matsushita könnte ja über Honda zu Red Bull, ne? Der ist nicht direkt bei Red Bull, aber der könnte.
Hat jetzt halt ja in der Formel 2 Ambitionen unterstrichen. Das wird sogar echt gut passen.
Ja. Aber ansonsten, ich sag mal, die, auch so was Erfahrung angeht, in Anführungsstrichen, wären es halt wahrscheinlich wären das am ehesten Lucas Auer und Jack Doohan, aber die werden keine Superlizenz haben.
Die haben keine, nein.
Nicht genug Punkte haben für irgendwas, also. Ja.
Nee, das würde nicht.
Das sieht halt aus wie Schulkinder irgendwie.
Juri Wirtz gibt es vielleicht noch. Nicht mehr so alleine, das wäre doch auch nicht schlecht.
Ja, das sind wirklich.
Liam Lawson ist auch noch, der ist zwar gut, aber auch noch nicht so weit.
Nee. Ja. Also, sie haben, also jetzt von den bekannteren Namen, die man so kennt, ist eben Lucas Auer, Patricio Ward, Mexikaner, der am Wochenende in der Formel 2 gefahren ist. Und das war natürlich auch für ihn super schwierig, so innerhalb von ein paar Tagen da reingesetzt zu werden, ohne Auto, Reifen, Strecke und sonst was zu kennen. Ist auch ganz schön verprügelt worden. Dann Tiktum ist raus. Ist Juri Vips noch drin? Der ist zumindest auf der Seite
ausgeführt. Ja, okay. Ja. Also, das weiß man manchmal nicht.
Aber wie ansonsten ist da niemand, also von denen hat auch keiner eine Superlizenz. Schlicht und ergreifend. So. Also ich wüsste nicht, wer sonst noch für Toro Rosso dann in Frage kommen würde.
Man kann ja Buemi wiederholen, dann fährt er für Honda, Nissan und Toyota.
Ja, haben wir ja schon drüber gesprochen, genau. All Japan Guy. Aber ich glaube, das geht nicht, weil sich die Formel E überschneidet sich nicht mit der Formel 1, aber die WEC glaube ich nochmal. Ne? Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wenn die Terminkalender nicht im Kopf. Aber nein, auch Buemi wird das, glaube ich, dankend ablehnen. Da hat er auch keine Lust zu. Vielleicht zu Red Bull, aber ganz bestimmt nicht als Formula E-Weltmeister. Und ist er WEC-Weltmeister? Ich glaube ja. Ne? Da oder zumindest Le Mans-Sieger irgendwie nach. Ach ja, natürlich ist er auch WEC-Weltmeister, ja, logisch. Danach sich bei Toro Rosso wieder reinzusetzen. Also, nee, glaube ich nicht. Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Nee, die haben da niemanden. Von daher haben sie auch relativ wenig Möglichkeiten, was natürlich auch schon wieder die Frage eröffnet, was machen sie dann 2020 bei Toro Rosso? Und das läuft ja wohl dann darauf hinaus, dass selbst wenn sie Hülkenberg nehmen sollten, wenn Gasly rausfällt, dass sie dann entweder sich von irgendwo anders her jemanden holen müssen, oder sie müssen, das können ja bei Ferrari fragen, ob sie Mick Schumacher kriegen.
Aber ich glaube, Matsushita zum Beispiel wäre eine Möglichkeit, oder? Wenn der jetzt
die Formel 2 Saison. Ehrlich gesagt.
Ja, das
wäre ganz gut. Wäre der erste Japaner seit, keine Ahnung, 12 Jahren, 13 Jahren, so in den Dreh?
Nach Sato, ja.
Warte mal. Der Sato und Ide wahrscheinlich.
Kobayashi.
Ach, die kann ich nicht vergessen. Naja. Sorry.
Naja, genau, Kobayashi war der letzte. Vor ein paar Jahren. Ja, aber wie gesagt, das sind ja so Silly Season-Spiele. Da muss man aber abwarten, was da passiert.
Gab ja auch schon für die Saison, es gibt ja nichts mehr zu gewinnen für Red Bull. Ich meine, der Fahrertitel ist weg und der Teamtitel ist auch weg. Im Prinzip ist es jetzt eine Saison, wo man sich nochmal irgendwie stabilisieren kann und Verstappen nochmal richtig versucht zu halten auch natürlich. Ne? Das ist ja auch so eine Frage. Aber ansonsten sind die gut dabei. Nächstes Jahr ist nochmal mit sehr ähnlichen Regeln wie heuer das ganze Spiel nochmal gestartet. Und in dem Sinn, ob da jetzt ein paar Punkte mehr noch rausschauen oder nicht, ich glaube, das ist bei Red Bull relativ wurscht.
Ja, gut, Siege wollen natürlich eingefahren werden, aber dafür haben sie ja Verstappen.
Da haben sie ja Verstappen, ne? Das geht ja.
Ja, eben. Also von daher, mal abwarten. Es gab so wahnsinnig viele Gerüchte. Es gab ja sogar das wilde Gerücht, dass Vettel wieder dass Verstappen irgendwie zu Ferrari geht und Vettel zu Red Bull hat es auch gegeben an diesem Wochenende, dieses irrsinnige Gerücht. Aber ich glaube, das können wir ziemlich abhaken. Ich glaube nicht, dass Ferrari im Moment Interesse hat, tatsächlich auch kein Interesse hat, Verstappen ins Team zu holen. Aber da gibt es auch noch das Gerücht, dass Verstappen halt zu Mercedes gehen könnte. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, ich wüsste nicht, warum Mercedes, ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, das macht. Ich meine, Bottas hatte in Frankreich, ist er Zweiter geworden. Das passt für Mercedes auch perfekt. In Österreich ist er vor Hamilton gelandet. Gut, hatte auch was mit der Strafe von Hamilton zu tun, aber trotzdem. Und er hatte auch nicht ein Auto, mit dem er gewinnen konnte. Also hat das abgeliefert, was er abliefern konnte mit Platz 3. Alles, ich wüsste nicht, warum Mercedes, die kommen sich nicht ins Gehege, Bottas und Hamilton. Du hast Ruhe im Team. Das wäre mit Verstappen sicherlich ein bisschen anders. Also da wäre es sicherlich ein bisschen stressiger. Und ob dann Hamilton zum Beispiel auf sowas Lust hätte und ob er da nicht sagt, dann gehe ich halt zu Ferrari, da wollte ich eh mal hin, das ist dann natürlich auch wieder so ein Risiko. Und ich glaube nicht, dass das Verstappen zu Mercedes geht. Das halte ich für völlig ausgeschlossen. Von daher wird sich da nächstes Jahr nicht viel ändern. Wo vielleicht was frei wird nächstes Jahr, ist bei Haas. Ich glaube, Günther Steiner hat auch nicht mehr so richtig Bock. Auf beide, habe ich das Gefühl. Also sowohl auf Grosjean
als auch auf Magnussen. Wobei es natürlich schade ist, dass bei den großen drei Teams nichts in der Hinsicht passiert. Das würde der Formel 1 wahrscheinlich sehr gut tun. Einfach mal neue Tapeten, frischer Wind und alle anderen Wortspiele, die mich hier 1 Euro in die Kasse werfen lassen.
Ja, aber es ist irgendwie das fehlt. Teurer Abend für dich heute.
Es ist wahrscheinlich so ein bisschen klischeebehaftet, aber in der Vergangenheit gab es ja gefühlt immer wieder diese ganz großen Wechsel, die auch nicht immer ganz vernünftig in Anführungszeichen waren. Da könnte man vielleicht sogar den Wechsel von Vettel zu Ferrari nehmen.
Hamilton zu Mercedes. So was
Auflockerndes wäre eigentlich ganz gut. Wird aber nicht kommen, weil du das ja ganz schön beschrieben hast. Mercedes wird nicht in Selbstmord eingehen, Hamilton jemand an die Seite zu stellen, der ihn nochmal angreift. Und Ferrari kriegt das selbst nicht auf die Reihe, ihr junges Talent so richtig zu fördern. Also, es ist
aber schade. Ja, erst mal selber auf die Reihe kriegen. So Fahrer sich bei Ferrari auch gar nicht als Baustelle, ehrlich gesagt.
Naja, die Fahrerbetreuung meine ich damit. Also, dass für Leclerc teilweise Strategien rausgesucht werden, wo selbst ich, Depp, beim Fernsehschauen bedenke, das passt nicht. Also, ich sag nur Baku.
Das meine ich ja, ne? Also, die müssen ja sich erstmal auf die Reihe kriegen.
Ja, aber dass man in den ersten 3-4 Rennen irgendwie, das war aber auch vorher, hatten sie ja vor der Saison auch angekündigt, dass wenn irgendwie eine Situation sich ergeben könnte, wo man sich für eine schlechtere Strategie für einen der beiden Fahrer entscheiden müsste, dass es dann eben dann so wäre, dass eben Leclerc dann diese strategische Entscheidung zugeschustert bekommt. Das hatten sie vorher gesagt. Und das ist halt natürlich so ein bisschen hinten losgegangen, auch durch die Fehler, die Vettel gemacht hat. Aber ich denke mal, die wissen bei Ferrari auch, dass der Zug für dieses Jahr abgefahren ist. Und dass es jetzt darum geht, eben nochmal Sieger einzufahren. Und ich denke, da behandeln die tatsächlich gleich. Ich glaube, dass die erste Pflicht für Ferrari ist tatsächlich jetzt langsam mal wieder einen Sieg einzufahren. Der letzte Sieg eines Ferraris war im letzten Jahr in Spa. Also da wird Zeit, dass da mal wieder was passiert. Und ob das jetzt Leclerc oder Vettel ist, ist bei Ferrari, glaube ich, intern ziemlich wurscht. Die wollen Sieg und damit ist gut. Aber du hast recht, es tut sich nichts bei den Großen. Selbst wenn Gasly gehen muss, dann rückt dann eben Kvyat nach oder eben Hülkenberg. Aber das wäre für Hülkenberg im Übrigen, fände ich mal schön, wenn das passieren würde, denn bei Renault kommt man da auch nicht so richtig aus dem Kräutern da mit ihren ganzen Entwicklungsprogrammen. Aber ansonsten natürlich nichts, nö. Also ich gehe mal davon aus, wie gesagt, dass bei Haas sich ein bisschen was bewegen wird. Ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr noch beide Fahrer in dem Auto sehen. Auf der anderen Seite ist da eben auch die Frage, wen sollen sie stattdessen nehmen? Ne?
Ocon und Gasly.
Ocon und Gasly, ja. Gasly wäre sicherlich ein Pilot für Haas, also wenn er rausfliegen würde. Ocon, weiß ich nicht, ob sie den überhaupt kriegen. Ja.
An wen ist er eigentlich gerade gebunden? An Mercedes?
Ja, und Renault. Er ist ja so, gehört ja irgendwie beiden.
Ist ja auch eine Frage. Er steht bei Mercedes hinten in der Box, ne?
Er ist Mercedes, offizieller Mercedes-Ersatzfahrer. Also falls einem der beiden was passieren sollte, kann er tatsächlich eingesetzt werden. Und er ist der Simulationsfahrer und der Testfahrer halt, wenn Reifentests und sowas anstehen schon mal. Dann fährt er halt auch. Er fährt halt nicht an den Wochenende. Was sagst du, Thomas?
Wie abgehakt.
Du bist heute echt schwer zu verstehen. Irgendwie ist deine Leitung heute ein bisschen schwächer.
Ich höre dich aber auch sehr schlecht.
Okay, wir hören uns alles schlecht? Nee.
Nee, nur Thomas.
Nur Thomas, wir hören nur Thomas schlecht. Das ist deine
das
Leitung,
ist glaube ich, heute. Das verstehe ich gerade. Ich weiß auch mein bescheidenes Wireless-Headset nicht so gut drauf heute.
Vielleicht die Batterien wechseln, das hilft manchmal.
Ah, nee, da ist ja ein fester Akku drin.
Ja, so Aufladen hilft auch. Nein, aber nein, Quatsch. Ocon ist wie gesagt fest bei Mercedes und gehört aber irgendwie zu Teilen auch irgendwie zu Renault oder so. Ich habe das noch nie so richtig verstanden. Das klingt so ein bisschen nach Sklavenmarkt, aber wie genau sich das jetzt aufschlüsselt, weiß ich auch nicht. Die hätten ihn halt gerne. Und ich glaube auch deswegen nicht, dass er jetzt noch eine extra Runde bei Haas einlegen wird. Das hätte man auch letztes Jahr schon machen können. Also zumal Haas ja so mit Ferrari verbandelt ist und so weiter und so weiter. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wen Haas da noch reinsetzen kann. Das ist irgendwie, tatsächlich fällt mir da auch so Mick Schumacher auch niemand ein. Aber ich glaube nicht, dass das Management von dem Clean Schumacher ihn nächstes Jahr schon in Formel 1 setzen will. Obwohl das Rennen gut war, also das eine Mal wieder in Österreich.
Ja, es hat so ein bisschen an Spa letztes Jahr erinnert, wo er seinen großen Durchbruch hatte. Also ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Die Strecken, die jetzt kommen, müssten ihm auch ein bisschen besser liegen. Aber es ist noch zu früh. Also der braucht mindestens noch
eine Saison. Also wenn er jetzt total dominant ist bis zum Ende der Saison, möglich, ne? Aber das ist eigentlich nicht zu erwarten.
Ja, wenn er jetzt so eine zweite Formel-3-Saison wie letztes Jahr hinlegt, wo gar nichts gelaufen ist und dann halt auch mit Österreich eben damals die Wende kam und der dann alles in Grund und Boden gefahren hat, dann ist eine andere Geschichte. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich muss auch sagen, dass Prema dieses Jahr da nicht so gut aufgestellt ist. Mein Galil, sein Teamgefährte, ist jetzt nicht der Hotshot irgendwie unter den Talenten, aber er ist ein solider F2-Pilot, der eigentlich immer ganz gut in die Punkte fährt. Und selbst das fällt Galil dieses Jahr ein bisschen schwer. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen so an Prema und die fahren ja auch die gleichen Reifen wie in der Formel 1. Also von daher muss man auch immer so ein bisschen vorsichtig sein. Aber das, was er hier und da mal gezeigt hat bei einigen Rennen und jetzt eben auch in Österreich, Schumacher, hat zumindest gezeigt, dass da Talent da ist. Überholen kann er. Also das muss man ihm, glaube ich, das kann man ihm zumindest zuschreiben. Katze im Hintergrund, ich höre es gerade auch, ja.
Die naja, Klicks gehen schlagartig nach oben.
Ja, Premium-Content im Podcast.
Ja, trotzdem, jede Drehung des Fahrerkarussells wird die Probleme der Formel 1 jetzt nicht lösen auf einen Schlag. Nee, vor allem nicht für nächste Saison.
Nee, nächste Saison, es ist genauso. Ich meine, man könnte halt, ich meine, die Probleme sind ja bekannt, man weiß ja, woran es liegt. Und dass sich Pirelli dieses Jahr mit ein bisschen mit den Reifen, es ist aber das, was sie von Pirelli haben wollten, darf man auch nicht vergessen. Ja? Also es ist jetzt nicht, dass sich Pirelli allein hingesetzt hätte und gesagt hätte, so, wir machen das jetzt so. Nee, das ist eine Forderung von der FIA und von den Teams gewesen, dass man mit Reifen arbeitet, die andere Verschleißwerte haben und so weiter. Da kann Pirelli vielleicht weniger was für, aber es ist halt nicht die beste Lösung der möglichen gewesen. Und man kann also bei den Reifen sicherlich was tun, man kann aber auch bei der Aerodynamik ganz einfach was tun. Die FIA müsste nur hingehen und die ganzen Bartsports, die schon allein 20% vom Abtrieb ausmachen, ein bisschen einzuschränken. Das sind ja mittlerweile verschraubte Kunstwerke geworden. Und auch das alles, was hinten am Diffuser hängt und an den Seitenplatten vom Heckflügel, auch das könnte man mit einem Schlag verbieten. Ja, man
mit jeder Regularien-Generation fängt es am Anfang an und man denkt sich, ah, schaut ja wieder irgendwie lustig aus, ne? Und wie so Schimmelpilze wachsen dann diese Aero-Dinger dann über die Jahre wieder dran. Das ist unglaublich, ne?
Und wenn man ich erinnere nur an den Sprung von 2008 auf 2009. Das sagt alles zum Thema Aero-Monster und was man machen sollte. Und ich weiß, ich wiederhole mich, aber 2009 war somit das beste Jahr der jüngeren Formel 1 Vergangenheit.
Wann ist der Brawn Weltmeister geworden?
Ja, aber auch abseits davon war die Strecke echt schön kompakt und die Autos sauber.
Ja, 2005, 2006, 2006, 2007, 2008, 2009, das waren sensationelle. Ja, selbst 2010 mit dem ersten WM-Titel von Vettel, den er auch erst im letzten Rennen dann gesichert hat gegen Alonso, war eine sehr, sehr gute Saison. Und danach ist es halt so ein bisschen schwieriger geworden. Eben auch durch die Dominanz von Red Bull und dann durch die Dominanz von Mercedes. Aber wie gesagt, die FIA könnte das ändern. Die hätte es ändern können, wenn sie jetzt im Frühjahr gesagt hätte, so diesen ganzen Quatsch an der Seite mit dem Bartsports, das wollen wir schon mal nicht mehr. Und auch hinten am Heck dann die ganzen Flügelchen, die da irgendwie noch rumhängen und die Endplatten sind jetzt bitteschön wieder gerade. Und damit hätte man wahrscheinlich 20, 30 oder 35% vom Abtrieb irgendwie weggenommen. Du hast wieder ganz andere Autos, die sich komplett anders bewegen. Du hast weniger Outwash und weniger Dirty Air hinten. Wäre möglich gewesen, haben sie halt nicht gemacht. Warum auch immer.
Gut, na, über die Regelkunde wollen wir jetzt nochmal, was die Penalties betrifft, fällt mir noch ein, wollen wir jetzt den Mantel des Schweigens decken, glaube ich.
Ja.
Die höhere Mathematik, die da neuerdings, oder gar nicht so neu, aber irgendwie plötzlich ist es so.
Ja, wir schmeißen, glaube ich, das gesamte Regelbuch mit auf den Haufen, was geändert werden muss.
Ja, Vettel wollte es schon verbrennen, da hat er auch recht.
Ja, fand ich eine gute Idee, ehrlich
gesagt. Also das ist immer, klar, man kann immer darüber streiten, so das, was in Kanada passiert ist, war sicherlich eine dämliche Entscheidung. Das, was in Österreich passiert ist, war eine richtige Entscheidung.
Da hat man aber das, eben dass auch das aus dem gleichen Regelbuch erarbeitet wird, das ist das grundlegende Problem an der ganzen Geschichte.
Naja, sie haben ja versucht darzulegen, dass es ja Äpfel und Birnen sind, sondern zwar unterschiedliche Geschichten und so weiter und so weiter. Aber das ist natürlich so ein bisschen Quatsch gewesen.
Ja, da darf ich an den lieben Kollegen Chaos verweisen, der mal die beiden Regelteile rauskopiert hat und dann anhand der Einzelheiten gezeigt hat, dass bei beiden Fällen einmal die komplett strikt ausgelegt wurden, erinnert euch, Vettel, und dass sie jetzt am Wochenende nicht angewandt wurden. Was die richtige Entscheidung war, da stimme ich auch zu, aber ich bin jetzt kein Ferrari-Fan in der Hinsicht, aber wo ich mich dann schon so ein bisschen betrogen fühle, wenn ich weiß, dass zwei Situationen, die meine Fahrer betreffen, genau in die gegensätzliche Richtung entschieden worden sind.
Ja, die Welt ist einfach ungerecht. Ich habe eher das Problem, dass es eben stundenlang dauert, bis die Entscheidung dann da ist. Das ist halt so.
Das lag in Österreich,
aber jetzt. Her, lag halt daran, dass es so spät passiert ist. Weil man hätte auch irgendwie sagen können, ja, zack, no further action. Und dann wäre es halt auch ungerecht. Aber man hätte nicht diese Hängepartie noch gehabt, ewig. Ne?
Ja, die Hängepartie in Österreich lag jetzt daran, dass sie, dass die Fahrer ja, das ist ja ein quasi ein ritualisierter Ablauf, der dann passiert. Die Fahrer müssen erstmal sämtliche Interviews geben. Das ist ja dann nicht nur das, was man im Fernsehen sieht, sondern dann kommt dann auch noch das Radio und dann kommen auch noch die schreibenden Kollegen. Da müssen sie Pressekonferenz geben und so weiter und so weiter. Das dauert ja alles ewig und deswegen hat man halb fünf oder kurz vor fünf war das Rennen zu Ende, hat dann um sechs den Termin eben gehabt, damit sich die hinsetzen. Wir wollen ja auch angehört werden. Und dementsprechend hat es dann eben ein bisschen gedauert. Und
aber da frage ich jetzt mal ganz populistisch mit meiner Trump-Perücke, warum hat man das in der Formel 2 und in der Formel 3 geschafft, in vergleichbaren Fällen das so schnell geklärt zu haben, dass die Schilder umgestellt werden konnten?
Also ja, weil die Formel 2 und die Formel 3 da eine Diktatur ist, weil es um weniger Geld geht, schlicht und ergreifend. So,
dann wird ja, aber das ist dem Zuschauer doch wurscht, wirklich, also...
Ja, ich bin ja bei euch.
Man kann so Entscheidungen auch während dem Rennen noch, man muss nicht mit jedem Fahrer nachher nochmal reden. Es gibt viele Entscheidungen, die während des Rennens gefällt werden. Und ich finde, das sollte so sein, dass es der Normalfall ist. Es war jetzt in dem Fall schon sehr knapp, das gebe ich zu, aber ich hätte lieber von Zeit zu Zeit mal falsche Entscheidungen. Das ebnet sich über die Jahre sowieso ein, wie im Fußball auch, ne? Anstatt ewig diese Hängepartie und da gibt's nochmal einen Protest und Stunden später, das war ja in Frankreich genauso. Und das ist einfach unmöglich. Was soll denn das? Nee, wirklich nicht.
Ich bin da völlig bei euch. Ich finde das auch, dass man da anders handhaben muss. Das liegt eben aber auch ein bisschen daran, dass man eben, ich sag's mal, so deutlich jeden Scheiß irgendwie protestiert. Also das war ja jetzt nicht wirklich das Manöver von Verstappen gegen Leclerc. Ja, das war hart, aber es war jetzt nicht über der Grenze. Das war ein ganz normales, bei der BTCC ist noch nicht mal jemand hingeguckt. Und auch in der IMSA nicht. Und auch nicht, auch wahrscheinlich nicht bei den, auch bei den Indycars nicht. Da habe ich auf der Road Atlanta andere Nummern gesehen, ja. Da guckt jeder hin, das ist dann, ja, so. Also wenn du jetzt halt einem echt in die Kiste fährst, klar, das ist was anderes. Aber jetzt so beim Überholen mal ein bisschen das Rad berührt, ja, wie Verstappen sagt, hat er auch völlig recht. Das Racing ist ja kein Kindergeburtstag. Da kann man auch einfach sagen, da lassen wir als Rennleitung auch gar nicht mal erst einen Protest zu. Feierabend. Da reden wir gar nicht drüber. Und das ist, wenn sie halt aber jeden Mist als untersuchen und jedes Mal, wenn ein Fahrer, da kommt natürlich auch jedes Mal ein Fahrer irgendwie an den Funk und sagt, oh, der hat das und das gemacht und der hat mich von der Strecke gedrängt und dann wird dann jeder Kleinscheiß untersucht und dann wird natürlich auch sowas untersucht und dann dauert das dann wieder. Die sollten halt einfach weniger untersuchen, gut ist.
Es muss jetzt auch kein Spiegelbild des Rechtsstaats sein, wo man irgendwie in jedem Fall noch eine zweite Instanz braucht, damit alles gerecht zugeht. Ne? Ich meine, das ist wirklich das Autorennenfahren hier. Ne? Es ist irgendwie Unterhaltung, es ist Fernsehen. Bitte, ich brauche hier nicht, diese businessgestählten Teamchefs, die dann auch jeden Scheiß nochmal protestieren müssen und nochmal überlegen, ob sie nicht doch vielleicht nochmal einen Protest einlegen und das dauert auch schon mal Stunden. Ne? Das braucht es wirklich nicht.
Ja, deswegen könnte die Rennleitung einfach sagen, konsequent, sie können ja irgendwie Investigation einblenden und 10 Sekunden später dahinter oder eine Minute dahinter, Action, Punkt, Feierabend. Dann ist die Sache auch gegessen. Dann kann ja ein Teamchef irgendwie danach von mir aus noch oder ein Fahrer hingehen und sich beschweren und dann wird das notiert und dann ist gut. Du siehst es, ich meine, die haben ja alle Kamerapositionen, die haben alle Onboards, die sehen ja genau, was da passiert. Die haben da, es gibt die Fahrerstewards, also es ist nicht so, dass sie kein Instrumentarium hätten, dass da nicht funktionieren würde. Also das
vielleicht haben sie auch zu viele Informationen, ne? Dann schaffen sie es in der Zeit nicht, die 20 Kameraperspektiven anzuschauen. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie.
Ich meine, die haben ja dieses Modell der rotierenden Rennkommissare. Und das hat ja auch seine Berechtigung. Ne? In einem Sport, wo Milliarden umgesetzt werden, willst du nicht mit einem festen Kommissarteam arbeiten, das bei jedem Rennen dabei ist. Das hat zwar sicherlich Vorteile, weil du eine gewisse Konsistenz in die Entscheidung reinkriegst, aber auf der anderen Seite, wenn viel Geld im Spiel ist, wird auch gerne mal bestochen. Und da muss man sich, glaube ich, auch keine falschen Vorstellungen machen, dass das in der Formel 1 nicht passieren könnte. Wir haben schon andere Sachen gesehen.
Also und ehemalige Fahrer haben immer irgendwelche Beziehungen. Das ist anders.
Und das kommt hinzu. Das heißt, du könntest natürlich sagen, wir wollen mal einen festen Fahrer-Steward haben, ne? Dass immer Tom Christensen kommt oder immer der. Aber wie du richtig sagst, die haben natürlich auch ihre Beziehungen zu den jeweiligen Herstellern, teilweise auch zu mehreren. Das ist auch nicht richtig. Nein, ich finde das System mit den rotierenden Kommissaren und den sich abwechselnden Fahrerkommissaren finde ich auch völlig richtig. Die müssen halt die Regeln geben ja auch die Möglichkeit, sie in bestimmter Art und Weise auszulegen. Wir haben das mit Le Mans besprochen, da ist es ja auch hier und da vorgekommen und das kann man in der Formel 1 machen und dementsprechend sollte man einfach weniger da untersuchen, beziehungsweise die Untersuchung sofort abschließen und dann ist der Fall erledigt. Das hätte man bei Vettel mit dem Vorfall in Kanada genauso machen können, wie in Österreich und wie noch bei vielen anderen Sachen auch.
Und es hat sich ja ein Fahrer angeboten. Habe ich gelesen.
Oh ja.
Der gute Montoya.
Ach du Schande.
Die Formel 1 explodiert in einem Feuerball. Ne?
Aber eben. Auf der anderen Seite würde ich sagen, wenn du dir jemanden wie Montoya sitzen hast, der würde halt sagen, muss ich mitleben. Ist halt so. Oder das war doch nichts. Da ist doch nichts passiert. Stell dir nicht so an. Feierabend.
Und einfach zum Anfang des Rennens rausgehen und fertig.
Oder sowas. Ja, soweit zur Formel 1 und den vielen Aufregern, die es da gibt. Wir werden sicherlich die Saison, obwohl sie ja etwas ereignisarm ist, an der Spitze noch weitere haben. Und wie gesagt, die Silly Season, die geht ja jetzt erst richtig los. Nächstes Rennen ist in 10 Tagen dann in Silverstone. Home of British Racing, Motor Racing. Das wird sicherlich ein schönes Fest dann für die Briten und vielleicht dann auch wieder, oder ziemlich sicher, ich gehe zumindest davon aus, für Lewis Hamilton. Aber es kann ja auch mal regnen. Das haben wir dieses Jahr noch gar nicht gehabt bei einem Grand Prix. Haben wir schon länger nicht mehr gehabt, ne? Ein Regenrennen. Ich versuche mich gerade zu entsinnen, aber mir fällt jetzt nichts ein. Nicht mal Spa letztes Jahr war verregnet.
Nee, nicht mal so einen schönen Sturm oder Gewittersturm davor fällt mir jetzt auch nicht an.
Sehr, ist lange her. Nachdem sie nicht mehr Malaysia fahren.
Ja. Das war schön, ja. Da haben sie die Zelte wegen anderen Sachen im Grid aufgebaut. Das war noch was.
Ja, das war nicht schlecht. Aber das ist zum. Aber wir sind ja in England, vielleicht haben wir an dem Wochenende in 10 Tagen dran. Obwohl jetzt Silverstone auch nicht die beste Strecke ist für einen Regenrennen. Aber gut.
Und die BWM macht übrigens weiterhin sehr viel Spaß.
Genau, aber.
Also ist nicht alles schlecht.
Ich hoffe, letztes Jahr irgendwas.
Da kann ich mich nicht dran erinnern, ehrlich gesagt.
Doch, dieser leichte Regen, der dann Leclerc in diesen spektakulären Dreher gezwungen hat.
Ach ja, und Vettel, der da gerade ausgefahren ist.
Aber so einen richtigen Regensturm, dramatisch, mit Abbruch und allem drum und dran.
Das
glaube ich, ein bisschen. Nee,
das hat Malaysia, glaube ich, das letzte Mal irgendwo. Oder Kanada, kann auch gewesen sein. Ja, soweit die Formel 1, wie gesagt, in den Silverstone das nächste Mal. Es kommt jetzt noch Silverstone, Hockenheim und Ungarn. Alles diesen Monat noch, also beziehungsweise dann Anfang August, bevor es in die Sommerpause geht. Da gibt es also zumindest noch 3 schöne Rennen. Schönes Rennen hatten wir auch, wir haben sie eben schon mal kurz angesprochen, am letzten Wochenende in Watkins Glen, die IMSA war unterwegs, die uns sowieso viel Spaß macht. Das habt ihr ja wahrscheinlich hier schon mitbekommen, wenn ihr den Podcast verfolgt, ganz generell viel Spaß macht. Und wir machen ja auch keinen Hehl draus, dass wir Freunde der DPI-Regelung sind. Und das Rennen an sich war, Doppelsieg für Mazda, der erste Mazda-Sieg als Mazda-Prototypen seit 1992. In dem Sieg des 787B, dem wankelangetriebenen Prototypen von Mazda in Le Mans. Die Motoren
könnten auch gar unterschiedlich sein, witzigerweise. Nee. Also Wankelmotor und 4-Zylinder-Turbo.
2 Liter 4-Zylinder-Turbomotörchen von AER. Der durchgehalten hat, Wahnsinn. Ausnahmsweise mal. Ja, das war eigentlich die größte Überraschung an der ganzen Geschichte. Nicht, dass die Mazda schnell sind. Schnell sind sie schon eine längere Zeit. Und seit Jöst das Einsatzteam macht, sind sie auch ein bisschen standfester geworden. Haben ein bisschen Pech gehabt auch immer. Haben ja auch mehrfach schon in Führung gelegen. Auch in den letzten 2 Jahren immer mal wieder. Aber auch schon in Watkins Glen vor 2 Jahren, glaube ich, vorne gelegen, sind ausgefallen. Waren Mossport vorne, sind ausgefallen. Also die hatten eine ganze Menge Pech und haben jetzt endlich ihren Doppelsieg einfahren können. Und zwar ein ziemlich eindrucksvoller Manier. Da war nichts, was auch nur ansatzweise an den Speed der Mazda rankam am Wochenende. Das ist nur die Acura so ein bisschen, aber ehrlich gesagt dann auch nicht so wirklich.
Da, ja, ich glaube, die schnellsten Rennrunden sprechen für sich. Also während beide Mazda im Bereich hoch 1,29 waren, war der verfolgende Acura 1,31,399. Also
Ja,
die haben schon sehr viel in ihre Richtung funktioniert.
Ja, die haben ja alleine in der letzten halben Stunde, wo das Rennen, war ja nochmal unterbrochen in der letzten Stunde und dann hat es ein bisschen gedauert, bis sie an Montoya vorbeigekommen sind, der sich da herzhaft verteidigt hat. Nicht unfair, aber wie er es halt so macht. Und die haben dann in der letzten halben Stunde, haben sie ihm 16 Sekunden oder sowas waren es dann zwischenzeitlich mal aufgebrummt. Davon hat er dann ein paar Sekunden am Schluss wieder reingefahren, weil sie getrödelt haben am Schluss. Aber das war ja auch die letzte Runde, das war ja dann auch nicht mehr so wichtig. Aber wie gesagt, da in der 30 Minuten 16 Sekunden aufzubrummen, das ist dann schon, ist ja schon ein Wort. Das hat mich sehr gefreut für Mazda und für Jöst, dass sie da endlich ihren Sieg eingefahren haben. Und das tut der IMSA, glaube ich, auch echt gut, dass Mazda jetzt nochmal quasi auch ein Argument bekommt, weiterzumachen.
Vor allem, sie sind ja nicht so die ganz großen Fans des Hybrid-Gedankens, was wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen ausführlicher diskutieren. Und dass man jetzt vor dem japanischen Board mit dem Sieg antanzen kann, bei einem doch sehr historischen Rennen, das wird gut sein. Und man hat ja auch am Motorsportchef ablesen können, Herr Duhen, dass das wichtig war, dass es jetzt heißt, ja, Herr Duhen, wie läuft es bei Ihnen? Ja, wir haben ja gewonnen, und zwar die 6 Stunden. Und man hat sich ja wirklich extrem herzlich gefreut. Das ist ja, ich möchte sagen, heutzutage selten, dass es solche emotionalen Ausbrüche gibt, aber es war schön zu sehen.
Ja, es war schön zu sehen. Es war auch schön zu sehen, dass die Konkurrenz zum Gratulieren vorbeikam und ihn auf die Schulter geklopft hat. Das ist, glaube ich, es gibt ja schon mal so Siege von Teams in Serien, wo sich dann alle freuen. Und das war in dem Fall, oder zumindest mitfreuen, auch wenn man selber nicht gewonnen hat. Aber das war, glaube ich, in dem Fall dann auch der Fall. Das war ein wirklich gut. Das war aber auch ansonsten gut. In der Prototypenklasse war es ziemlich ruhig, weil eben die Mazda so dominierend waren und eigentlich niemand rankam. Dafür war es in der LM und in der GT3, also GTD, relativ lustig, Phil.
Ja, also vor allem wieder die GT3. LM, wo wirklich durchgemischt wurde ohne Ende und wo mal wieder Porsche gewonnen hat, aber auch mal wieder eine wunderbare Strategie an den Tag gelegt hat, musste man ihn einfach lassen. Wie das auch schon in Sebring war, was wir erstaunt verfolgt hatten, als wir da waren, am Live-Timing, das war schon eine herausragende Leistung. Ja, GTD ist leider Gottes wieder ein bisschen untergegangen. Also die Regie hat viele Chancen vergeben, tolle Duelle zu zeigen, aber die Abwechslung da vorne war der Wahnsinn. Also wenn ein BMW vorne mitspielt, und ich kann ja mal die Marken durchgehen, Acura NSX, der erste Sieg für den Evo, BMW, Ferrari, Acura, Lexus, Porsche, Lamborghini, Audi, Lexus, um es mal hier aufzuhören, das ist ein sehr gelungener Mix und die BOP war eh relativ gut.
Also wenn BMW mit dem alten M6 vorne mitfährt, dann weißt du, dass die BOP einigermaßen vernünftig zusammensortiert ist. Nee, das hat echt Spaß gemacht. Du hast recht, man hat leider wenig gesehen, aber das, was man gesehen hat und das, was man auf dem Timing eben gut verfolgen konnte, das war eben echt ein Hauen und Stechen. Und das waren am Schluss, ich habe es nicht ganz im Kopf, jetzt gleich noch 12 Autos in einer Runde oder irgendwie sowas. Also das ist schon nach 6 Stunden. Ne? Das ist schon echt ein Wort, muss ich sagen. Das hat wirklich Spaß gemacht. In der GTLM, ja, Porsche, 4 Siege hintereinander. Das habe ich habe noch nicht nachgeguckt, aber so ein bisschen überlegt. Ich glaube, es hat Corvette irgendwann nochmal geschafft. Aber 4 Siege hintereinander, das ist schon echt krass. Und das auf so unterschiedlichen Strecken. Klar, Strategie wie in Sebring war auch jetzt hier in Watkins Glen ausschlaggebend. Und es war auch nicht so, dass sie ungefährdet gewesen wären. Am Schluss lag da nur 4 Zehntel zur Corvette.
Aber wenn die zweite Corvette nicht früh ausgefallen wäre, hätten wir, glaube ich, einen härteren Kampf da vorne gehabt. Ja. Aber auch hinter dem Porsche war es ja spannend. Also man hat das ja leider auch nicht gesehen, aber die beiden Ford und der hinterherjagende BMW müssen sich es wohl auch relativ gegeben haben. Aber ja, also man hat natürlich die große Lücke gesehen, die zwar zum Ende dann durch die letzten Stops nochmal stark eingeschrumpft ist, aber die ist untergegangen, die GTL, und da würde ich dir auch zustimmen.
Ja, so ein bisschen leider. Sie haben sich da sehr auf die Mazda am Wochenende konzentriert. Aber es ist eben auch, es war auch ein bisschen schwer zu verfolgen, muss ich auch dazu sagen, weil eben dadurch, dass Porsche die Strategie gesplittet hatte, gab es immer relativ viele Führungswechsel. Aber es war eben auch schwer zu sehen, wer denn jetzt hier eigentlich auf der besseren Strategie unterwegs war. Bei Ford, ja, die haben sich nach dem Rennen so ein bisschen beklagt, ne? Also auch was BOP angeht, ist jetzt kein großes Wunder, aber sie hatten wohl auch technische Probleme, zumindest an einem Auto. Ja, und bei BMW, das Auto, was zeitweilig immerhin auf Platz 2 lag, glaube ich, so in der ersten Rennstunde, das ist ihnen halt abgefackelt an der Box, wo sie immer noch nicht wissen, wieso. Aber das hat halt dann doch etwas länger gebrannt.
Ich bin fast versucht zu sagen, dass man der GTLM angesehen hat, dass alle noch müde von Le Mans sind. Wenn man es überlegt, die beiden Porsche kamen aus Le Mans. Eine Corvette kam aus Le Mans, die andere wurde dann zerdeppert und musste dann ersetzt werden. Und die hatten nicht mal Zeit, bei den Ford die Lackierung zu wechseln. Und sie sind dann nochmal mit dieser hellblauen gefahren, die dann eigentlich gar keinen Sinn mehr gemacht hat. Bei Porsche war das kein Problem. Die wollten, glaube ich, eh mit Promos weiterfahren. Aber dass da einige wahrscheinlich relativ erschöpft waren, ist dann auch im Nachhinein verständlich. Was dem Rennen wirklich so ein bisschen wehgetan hat, waren die Cadillac, beziehungsweise ihre fehlende Performance. Also die Probleme und Zwischenfälle, muss man vielleicht auch noch da anführen, ja. Vor allem wenn ich an Action Express denke, die sich da gegenseitig umgewumst haben.
Ja, Pech gehabt, da hatte der Wheel, hatte einen Platten und der Fünfer wollte vorbei außen und das hat dann nicht geklappt. Und
das ist natürlich der entscheidende Block der DPI, wenn die irgendwelche Probleme haben, schrumpft das da vorne ganz schnell.
Ja, wobei WRT, die ist ja eh ein bisschen zäh unterwegs, aber WRT halt auch, also mal abgesehen von Daytona natürlich, aber ansonsten tun sie sich da in den normalen Saisonrennen halt im Moment auch ein bisschen schwer. Das ist ja eigentlich auch ein Team, was du immer vorne siehst. Und was diesmal auch nicht, die DPI hat, also die Cadillac DPI hatten einfach keine Chance. Da muss man, glaube ich, tatsächlich, auch an dem Punkt muss man, glaube ich, nochmal tatsächlich bei der Bob ein bisschen arbeiten. Das ist mir schon bei dem letzten Rennen so ein bisschen aufgefallen.
Ja, es ist immer auffällig, dass die BOP-Tabellen im Sommer nicht so ganz passen. Also der gesamte Spurt jetzt von Watkins Glen, Mosport und dann zu Road America, sonst hätten wir im letzten Jahr auch nicht die Siege gehabt von Core Autosport. Also da scheinen die klimatischen Veränderungen echt ein bisschen was durcheinander zu bringen. Ja, leider noch ein Wort zu Core Autosport. Was die an Problemen mit dem Niger Nissan haben, es ist in echt nicht zu gönnen. Es ist teilweise auch echt ärgerlich. Zum Beispiel dieser Abflug ins Kiesbett, wo wir alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, das war auch ein technisches Problem. Da hat sich irgendeine sehr wichtige Schraube gelockert und dann ging es geradeaus. Und der mechanische Schaden jetzt am Wochenende war auch riesengroßes Pech. Und ich weiß nicht, ob die sich damit einen Gefallen getan haben, das zu übernehmen. Aber es haben sie jetzt erstmal den beiden. Die haben sich ja auch den zweiten gekauft.
Oh, haben sie? Echt?
Okay. Ja, also die wechseln die jetzt auch durch. Okay. Also da hoffe ich irgendwie, dass Jeff Brown die auf die Reihe bekommt, sonst könnte das sehr bitter werden.
Naja, Core ist ja jetzt, Sie wissen ja, wie man Autos baut, die machen ja...
Ja, Core liegt es
nicht. Core liegt es nicht, das ist jetzt Einsatzteam für Porsche in der IMSA. Also von daher wissen die, wie man erfolgreich sowas macht und auch Strategie und so weiter offensichtlich. Aber natürlich ist so ein LMP2 beziehungsweise ein DPI in dem Fall nochmal eine andere Hausnummer und da fehlt ihnen vielleicht dann auch vielleicht das Personal auch, vielleicht Leute, die sich damit richtig gut auskennen. Ich weiß nicht, inwieweit sie bei ESM, die ja letztes Jahr zugemacht haben, ein bisschen geräubert haben beim Personal. Aber
sie haben sich ein Datenpaket quasi
aber vor allem
scheinbar auch eine finanzielle Unterstützung. Sie haben auch ein paar Leute dazu geholt, aber Jeff Brown hat auch ganz klar gesagt, das ist übrigens der Vater, der da der Chefingenieur quasi ist, dass es verdammt große Unterschiede zum LMP2 sind.
Ja, klar.
Er hat mir schon, glaube ich, in anderen Podcasts ausführlich mal erklärt, was da die Unterschiede sind. Aber Daytona war echt noch ins kalte Wasser geschmissen. Dann haben sie das Auto so langsam kennengelernt. Sebring haben sich das erste Mal wohlgefühlt. Dann auf und ab. Long Beach natürlich der Fahrfehler, muss man so ganz klar sagen. Und jetzt schwimmen sie halt so ein bisschen im Nichts und versuchen, irgendeine Richtung zu finden. Ich hoffe, dass es in den nächsten Rennen klappt. Und wenn ich an die letzten Rennen, also die Sommerrennen, die jetzt kommen, aber im letzten Jahr, denke, das sind ja ihre Paradenstrecken, wenn man so möchte. Ich glaube schon, wenn das Auto mitspielt, dass es mehr in ihre Richtung laufen könnte und hoffentlich auch wird.
Wäre ihnen zu wünschen, dass sie da die Kurve kriegen. Es wäre schön, wenn wir vorne noch ein anderes Auto zusätzlich zu dem Acura, Mazda und Cadillac sehen würde. Das wäre auf jeden Fall nett. Ja, was die DPI ansonsten, die IMSA ansonsten angeht, das läuft bei denen halt ziemlich gut. Man ist insgesamt noch so ein bisschen, wie soll man sagen, wie kann ich es freundlich ausdrücken? angepisst, dass der ACO sich weiter verweigert, der DPI-Klasse. Zuckt aber da mit den Schultern, weil man ja auch relativ gut dasteht. Ich weiß nicht, ob jetzt noch zusätzlich, also es haben ja zumindest einige Teams, einige Hersteller durchaus Interesse an der DPI mal bekundet. Das ist da immer wieder mal auf dem Tisch. Audi hat ja mal gesagt, dass es durchaus eine interessante Klasse ist. Bei BMW weiß man das. Bei Ford, wie gesagt, steht die Entscheidung ja jetzt an, ob sie in die DPI kommen oder nicht. Und da wird vieles davon abhängen. Wir hatten es eben kurz schon mal angedeutet, wie das zukünftige Reglement aussehen wird. Und ab 2022 soll es dann halt auch in der amerikanischen Motorsportklasse ein Hybridsystem geben. Dies gesagt, es soll ein einfaches Hybridsystem sein. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal hier ein bisschen erklärt. Also den ersten Entwurf. Ein System, was im Endeffekt von einem Hersteller kommt und dann so um die 100.000 Euro kosten soll, also jetzt nicht so wahnsinnig viel. Da kosten Frontflügel in der Formel 1 mehr. Und das soll eben ab 2022 kommen. Ich weiß jetzt aber, du hast jetzt den letzten Stand, was die
Hybridregelung angeht. Ja, die Hochvolt-Fraktion konnte sich durchsetzen, die ja unter anderem von Ford und BMW angeführt wird. Also, wenn ich dann zitieren darf, beim Herrn Daggis. Also es wird wohl ein 400-Volt-System mit einem Leistungsspektrum zwischen 70 und 90 kW. Also etwas, ich würde sogar sagen, deutlich stärker als das, was ursprünglich geplant war. Das war ja quasi ein Alibi-Hybrid-System. Und man hat sich jetzt doch breitschlagen lassen, etwas mit Nachdruck zu benutzen. Und da würde ich jetzt den Kollegen Flo auch ranziehen, wenn er nicht da ist. Der hat nämlich den ganz klugen Gedanken aufgestellt, warum bleibt jetzt auf dem Level stehen, nimmt doch gleich einfach die Spezifikationen, die für die Hypercar angedacht sind. Und da würde ich ihm auch komplett recht geben.
Da scheiden sich ja jetzt nicht so rasend weit, ne?
Es ist schon mal ein deutlicher Sprung. Also es könnte die Kosten wahrscheinlich verdoppeln. Jetzt hat Wayne Taylor im Zuge der Diskussion gesagt, dass er momentan mit 5,6 Millionen Dollar Jahresbudget schon an der Grenze ist. Da frage ich mich, ob das dann wirklich so einen großen Unterschied macht. Natürlich die 100.000 bis 100.000 Dollar, über die wir sprechen, ist das System alleine. Da habe ich mich offen gestanden auch kurz täuschen lassen. Aber man darf es natürlich nicht vergessen, da kommen noch extra Personal dazu und verschiedene Sachen, die nachgerüstet werden müssen. Aber ich glaube trotzdem, dass in diesem Bereich das dann auch keinen großen Schaden mehr anrichtet. Und wenn zumindest die IMSA versucht, technisch irgendeine Parallele aufbauen zu können zur Hypercar, wird das der gesamten Prototypen-Szene gut tun. Dann ist vielleicht der Sprung auch gar nicht mehr so groß, dass man auch nochmal bei den Chassis verhandelt, ob die Hypercar jetzt LMP2-Chassis zulässt oder ob man zusammen ein Einheitschassis konzipiert oder mehrere freigibt, wie es momentan Katze, bei LMP2 der Fall ist.
Wovon träumst du? Nicht beim ACO. Das ist mein Problem. Ja, dass das Hybrid-System kommen wird, das ist klar. Ich finde halt, dass man die Kosten, also die IMSA ist ja eine sehr kostenbewusste Serie, deswegen ja auch diese umgebauten LMP2s, was ja im Endeffekt eine wirklich sehr, sehr gute Idee war. Aber ich finde, dass man das Hybrid-System tatsächlich so einfach wie möglich halten sollte. Und ob das Ding jetzt 70 kW oder 120 kW hat, oder ich glaube, in der WEC soll es mit 50 oder was haben? 150 kW? Weiß gar nicht.
Ja, kommt, glaube ich, gut hin.
Also in dem Dreh rum.
Aber wir wissen es ja selbst nicht, deswegen können wir irgendwelche Zahlen in den Raum werfen.
250, nee, aber halt irgendwie sowas in der Richtung. Ja, die bei der WEC hast du halt das Problem, dass sie den Hybridantrieb dann auch an der Vorderachse haben wollen. Und das willst du ja, das will ja, die ebenso genau. Ja nicht.
Nur Heckantrieb.
Nur Heckantrieb, genau. Was auch Sinn macht, weil wenn du halt ein Hybrid-System noch an die Vorderachse ranklemmst, hast du natürlich nochmal, musst du natürlich auch eine Kraftübertragung oder von vorne eine Kraftübertragung regeln, da wird das Ganze sehr technisch und sehr kompliziert und dementsprechend auch sehr teuer. Deswegen kann ich dem so gut verstehen, dass es nur an der Hinterachse sein soll. Und ehrlich gesagt, jetzt gerade auch die amerikanischen Fans haben ja ein bisschen anderen Anspruch an Motorsport, der ist es, glaube ich, im amerikanischen Fan auch wirklich wurscht, ob der jetzt vorne angetrieben wird oder hinten angetrieben wird. Die wollen gutes, enges Racing sehen. Und die IMSA ist ja auch was, das wissen wir ja von der BOP, die sie immer hat, zum Beispiel eben auch in der GTLM. Und dass es da massive Unterschiede auch zum ACO gibt, kann man BMW mal fragen. Die IMSA, da geht es ja auch darum, dass die Autos möglichst auf einem Level unterwegs sind. Unterschiedliche Konzepte, ja, aber auf möglichst einem technischen Level unterwegs sind. Für die Show ist das natürlich. Aber das finde ich jetzt in dem Fall gerade für so eine, in Anführungsstrichen, kleinere Serie wie die IMSA auch die beste Lösung. Und von daher hoffe ich mal, dass sie sich eben nicht da an den ACO dranhängen, sondern dass sie ihr eigenes System machen. Und also mal ganz ehrlich, wenn Audi oder BMW oder wer auch immer Lust hat, in die IMSA einzusteigen, wenn sie sagen, es ist guter Motorsport, wir konkurrieren da gegen Cadillac und gegen Mazda und gegen was weiß ich wen, dann wird es sicherlich nicht daran scheitern, dass das Hybridsystem am Ende 100.000 oder $250.000 günstiger sein sollte.
Ich würde auch sagen, dass das aktuell ein guter Kompromiss ist, aus den Augen der IMSA-Teams, weil man muss immer noch ganz klar sagen, die Teams oder genauer gesagt die Hersteller sind nicht geschlossen für Hybrid, wenn man so möchte. Cadillac und Mazda werden da immer wieder erwähnt, die sagen, wir finden das schon gut, aber fangen wir mal langsam an. Und das hatten wir auch mal diskutiert im Podcast, wo wir, glaube ich, geschlossen die Idee gut fanden, das so simpel und so kosteneffektiv wie möglich zu halten. Und es kam natürlich relativ großer Druck von Ford, hauptsächlich, aber scheinbar auch von BMW, die gesagt haben, Hochvolt oder ihr könnt es vergessen. Und dass man jetzt diesen Mittelweg genommen hat, der spiegelt das, glaube ich, auch ganz gut wider. Und es ist natürlich die Frage, wie die Hersteller darauf reagieren in der Steuerungsgruppe. Und wenn die durch die Bank weg sagen, der Stand, der taugt uns jetzt, dann sollte das die IMSA auch so festzuhören.
Ja, sehe ich genauso. Das ist, wir sehen, dass die IMSA ein Paket ist, im Prototypenbereich, was im Moment am besten funktioniert, also auch verglichen mit dem, was die WEC hat. Das ist eindeutig. Wir sehen fantastischen Motorsport, wir sehen enge Kämpfe, wir haben Fahrer da unterwegs, die eben auch in Le Mans unterwegs sind. Die machen da im Moment alles richtig und ich finde, das sollten sie auch so beibehalten. Sie sollten auch die Kosten so beibehalten. Ich meine, $5.6 Millionen sind für ein Privatteam wie Van Taylor schon eine ganze Menge, was er da stemmen muss. Wenn Konica Minolta, sein Hauptsponsor, irgendwann einen Stecker zieht, wird es für ihn dann auch schwierig. Und auch in den USA, das sieht man ja auch in der NASCAR, sind die Sponsoren gerade im Motorsport im Moment nicht gerade besonders häufig. Wenn sich so ein langjähriger Sponsor wie Nationwide aus der NASCAR mehr oder weniger zurückzieht, dann heißt das eben was. Und dementsprechend finde ich, sollte man die Kosten einigermaßen unten halten und nicht nur wegen ein paar technischer Gimmicks, die am Ende die Fans am allerwenigsten interessieren, die Serie gefährden.
Man muss ja auch bedenken, der Vertrag mit NBC hat gerade erst angefangen und wir sind zwar alle optimistisch, vielleicht auch zu Recht, aber trotzdem muss man dann doch vorsichtig in die Zukunft schauen, auch was die gesamte Automobilbranche betrifft. Und jetzt gleich so einen Riesensprung zu wagen und zu hoffen, dass die IMSA den medialen Impact hat, den man sich erhofft, schwierig. Also man darf die Kunden nicht vergessen, man darf die Amateure nicht vergessen. Und Lamborghini überlegt sich ja mittlerweile spannenderweise in die DPI einzusteigen und die haben ganz klar formuliert, wenn soll es eine Kundenbasis am Beispiel von Cadillac haben. Und wenn die jetzt gleich die ganz großen Hybrid-Systeme da an den Start bringen, kannst du das mit Kundensport komplett vergessen.
Ja, aber das ist ja das, was die Imser eben nicht haben. Sie wollen ja keine Werkseinsätze haben. Also Werkseinsätze im Motorenbereich oder beziehungsweise gesponserte Werkseinsätze, aber die Teams sind ja im Anführungsstrichen mehr oder weniger privat. Wie siehe Action Express, siehe WRT, siehe Penske. Und in dem Fall
heißt es höchstens für Mazda. Es ist ein Wunder, dass das von Cadillac so gut funktioniert, das Kundenprogramm. Finde ich immer wieder erstaunlich.
Ja, das ist ja nicht Cadillac, das ist ja General Motors, das ist ja Chevy.
Ja, aber generell, dass du Prototypen, und zwar halbe Werksprototypen, wie Kundensportautos verkaufen kannst. Das sind ja keine LMP2 oder was, sondern wirklich Autos, die von anderen Teams fake-mäßig für Werke eingesetzt werden. Ich sag nur Penske. Und darauf muss die IMSA echt achten, weil wenn sie wirklich diese Nuss knacken kann, auch in der Zukunft mit den Hybridsystemen, dass sie wie die alten DPI locker für Kunden einsetzbar sind, das ist echt der heilige Gral, hätte ich fast gesagt.
Ja, siehe Junkers. Ich meine, auch wenn die noch Probleme haben in der IMSA, ist ja das erste Jahr, oder JDC oder so, das funktioniert ja super für die. Also klar fahren sie nicht ganz vorne mit, aber können auch mal, wenn es gut läuft, um Sieg mitfahren, weil sie das Material haben. Und für General Motors ist halt, die haben das jetzt vor 2 Jahren auf Cadillac umgebatcht. Ist ein Chevy-Motor. Cadillac soll ja die Elektromarke von General Motors werden. Das war zumindest Stand vor einem halben Jahr oder so, wo ich mal mit jemandem gesprochen habe. Wenn sie jetzt Hybrid gehen, dann passt das dann auch wieder mit rein. Also das System IMSA funktioniert sehr gut. Und ich denke, die sollten eben, wie gesagt, da nicht zu sehr anfangen, in Technik zu investieren oder Werke reinzuholen, die da plötzlich mit 20, 30 Millionen Budgets irgendwas machen. Das bringt einfach nichts. Es gibt Serien eben auf der Welt, die machen das oder halten das sehr gut. Das ist zum Beispiel die BTCC in England, die IMSA in den USA, die das eben so handhaben. Die LMP2 in der WEC ist auch ein gutes Beispiel. Die liefern super Motorsport ab, der Spaß macht. Und da braucht man keinen großen, da brauchst du nicht Audi oder Porsche, die da irgendwie mit 25 LKW aufschlagen. Dafür gibt es andere Serien, wo sie sich dann verdingen können. Mein Wort zum Sonntag.
Hiermit unterschrieben, mit Ausrufezeichen.
Ja, die IMSA ist am Wochenende schon wieder unterwegs. Wir haben Doubleheader, die sind in Mossport. Die fahren nur ein paar Kilometer weiter nördlich von Watkins Glen über die Grenze nach Kanada, nach Toronto und dann nochmal 90 Kilometer weiter außerhalb von Toronto City ist dann mitten im Grünen gelegen. Die sehr, sehr schnelle Strecke von Mossport, die hat eigentlich nur 2 langsame Ecken. Und ansonsten ist das eine echt flotte Strecke. Da sind die Mazda, wenn man nichts an der Bob geändert hat, der neue Bob-Table ist, glaube ich, noch nicht raus, dann werden die Mazda auch dort wieder sicherlich für Furore sorgen können und eine gute Chance haben. Wie gesagt, sie hatten vor, ich glaube, 2 Jahren auch schon mal fast gewonnen. Also von daher sind die da ganz gut aufgestellt und sollte dementsprechend auch wieder für Mazda ganz gut laufen. Aber wie gesagt, das ist aber das Vorbehalten, was die Bob angeht. Vielleicht hat die IMSA dann doch ein Einsehen mit den DPIs und hilft denen nochmal wieder ein bisschen auf die Sprünge.
In der GTD haben wir leider 2 Ausfälle jetzt schon zu vermelden.
Ja, der kaputte Mosby Audi.
Mosby schafft das nicht mehr. Die hatten ja diesen heftigen Einschlag, genau, wo der vordere Teil vom Dach entfernt werden musste. Aber im Fahrer geht es ja Gott sei Dank gut. Und dann jetzt im Laufe des heutigen Tages, also am Mittwoch, hat Starworks bestätigt, dass sie Mossport und auch Lime Rock auslassen, weil sie es ihren Sponsoren nicht weiter antun können, sieglos durch die Gegend zu eiern. Das Spannende hierbei ist, dass ihr großer Sponsor vom Amateurfahrer angebracht wurde, nämlich Parker Chase. Und die Konstellation muss mir irgendjemand mal erklären, dass der Privatsponsor rauszieht, damit das Team sich vorbereiten kann, damit der Fahrer gewinnen kann.
Ja, vor allem, ich weiß auch nicht, was sie da jetzt in 2, 3 Wochen bauen wollen an dem Auto, damit er plötzlich ein bisschen schneller wird. Also Keine Ahnung, finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Vielleicht gibt es da auch. Er
schreit nach finanzieller Neustrukturierung, ganz ehrlich gesagt, dass man sich nochmal für den Schlussspurt aufstellt und die zwei Rennen einfach einspart.
Ja, aber wie gesagt, Mosport am Wochenende, am Sonntagabend, das Rennen in Kanada ist kein langer, also der übliche lange, kürzere Riemen bei der IMSA, 2,5 Stunden oder sowas, 2,75 Stunden. Auf jeden Fall immer sehr unterhaltsam. Kann ich auch nur empfehlen. Die Nesca fährt ja Samstagnacht in Daytona. Von daher gibt es kein Sonntagabendrennen. Dann kann man sich die IMSA live und in Farbe und umsonst im Stream anschauen. Ja, weil wir eben schon über GT3 und so gesprochen haben, wir haben natürlich noch die 24 Stunden vom Nürburgring ein bisschen aufzuarbeiten. Ich habe es immer nur so stückchenweise gesehen, weil ich unterwegs war, aber immer nachverfolgt so ein bisschen. Das war ein ganz schön eine enge Kiste, enger als ich es erwartet hatte, aber es gab halt auch ganz schön viele Favoriten, die da gestolpert sind an dem Wochenende. Du hast 30 Stunden vor dem Rechner gesessen. Du hast alles gesehen, genau.
Ja. Ist auch so ein bisschen jetzt im Delirium verschwunden, im Gedächtnis. Ja, wo fängt man an, wo hört man auf? Also grundsätzlich kann man, glaube ich, als Überschrift für das Rennen nehmen, Schlachtfest. Das lag jetzt nicht nur irgendwie an wilden Amateuren, auch wenn das häufig kritisch angemerkt wurde, sondern auch, dass alle Marken ein extrem hohes Risiko gegangen sind. Und das ist, wenn ich ganz ehrlich bin, für mich der Hauptgrund, warum es so viele Unfälle und so viele Zwischenfälle gab. Denn wenn man jetzt zum Beispiel auf BMW schaut, die ja ein absolutes Debakel hatten, die Verantwortlichen aller Profiteams haben im Nachhinein gesagt, wir sind volles Risiko gegangen und das auch komplett bewusst. Und dass man da ein paar Mal angeeckt ist und sich dadurch kühler zerschlagen hat, das gehörte schlussendlich dann auch einfach dann zum Kalkül, was leider stark in ihre Richtung ja, explodiert, hätte ich fast gesagt, aber es sind ja nur die Autos. Dann ist es ja auch bei den anderen Teams so. Also ich glaube, jede ernstzunehmende Marke oder jede favorisierte Marke hat zumindest ein gutes Auto durch einen Unfall oder einen größeren Zwischenfall verloren. War ja auch bei Audi so. Ich glaube, wir erinnern uns noch an die unschönen Szenen nach dem heftigen Reifenschaden. Und dass der Phoenix Audi gewonnen hat, war keine riesengroße Überraschung, wie das einige gesagt haben. Sie haben zwar extrem profitiert, aber sie haben einfach ein sehr kluges Langstreckenrennen gefahren. Und dass dann das nach hinten raus so gut lief und dass man dann auch die interne Audi-Konkurrenz so, ich möchte nicht sagen einfach, aber so bewusst und so clever schlagen konnte, spricht sehr für die Mannschaft aus Mosport. Und ja, könnte man mal diskutieren, das hast du es natürlich nur ausschnittsweise mitbekommen. Aber Herr Menzel war ja sehr, sehr wütend, dass sich wohl einige Fahrer extrem daneben benommen haben.
Schon und es sehr wieder. Viele
sehr brenzlige Situationen gab. Und die gab es auch. Hast du den Unfall auf der Döttinger Höhe gesehen?
Ja, den habe ich gesehen. Mit der Slowzone. Ja.
Ich weiß nicht, ob es da für das auffahrende Fahrzeug sonderlich viele Ausreden gibt. Ich würde mir gern irgendwelche einfallen lassen, aber es war einfach ein riesiger Fehler. Ich hätte fast fataler Fehler gesagt, aber da hatten wir Gott sei Dank Glück.
Ja, aber ich frag mich halt, also das muss man ja vielleicht für die es nicht gesehen haben, das war ein Cayman Porsche, glaube ich, der dem, was ist der
KCMG
Nissan, auf der Döttinger Höhe, da ist dann halt mitten auf der Döttinger Höhe eine Slowzone gewesen und der ihm halt ungebremst volle Möhre hinten reingeballert ist, beziehungsweise hinten rechts ihn getroffen hat. Der Cayman Porsche, also der Aufschlag war derartig brutal, dass der Porsche abgehoben ist, sich überschlagen hat und dann einmal rechts, einmal links und dann in die Leitplanke eingeballert ist und dann auf der rechten Seite wieder zum Stehen gekommen ist. Beiden Fahrern ist Gott sei Dank nichts passiert, was schon Wunder war.
Ja.
Aber das musste, ich meine, wir hatten Auffahrunfälle immer schon mal wieder auf der Döttinger Höhe, das ist halt auch.
Wir hatten einen sehr schlimm, was ich noch erinnere, bei der VLN mit der roten Folge und dem Helikopter, der landen musste, das hat mich sehr daran erinnert.
Ja, aber das ist, aber trotzdem muss man sich halt fragen, ich meine, das ist eine lange Gerade, du guckst nach vorne, es war auch jetzt auch nicht dunkel, also wenn es jetzt irgendwie in der Nacht gewesen wäre, okay, aber es war noch nicht mal dunkel, es war trocken, es war mitten auf der Döttinger, also wie musst du pennen, dass du das nicht siehst?
Ich habe auch im Nachhinein so ein bisschen überlegt, welches hatte denn Recht hat, weil man muss auch sagen, dass die Amateurteams kritisiert haben, dass die GT3ler mal wieder sehr rücksichtslos gefahren sind. Und ich glaube, da muss man ihnen auch recht geben, wenn man so in die Onboards geschaut hat, die sind volles Risiko gegangen, weil sie das auch mussten. Und das ist natürlich jetzt auch wieder eine Grundsatzdiskussion, aber das Gefüge auf der Nordschleife, Fahrerqualitäten, Ansprüche der Hersteller, das ist nichts Neues, das haben wir seit etlichen Jahren. Aber dieses Jahr war es mal wieder sehr extrem, wo natürlich auch die Bedingungen eine große Rolle gespielt haben, weil bei dem guten Wetter konnte man auch volle Pulle durchknallen.
Es gab aber auch so gefühlt relativ viele Flaggen oder Slow Zone Code 60 Vergehen von GT3-Fahrern dieses Jahr. Ja, also kann auch Einbildung sein, aber es ist, bei Manzahl, ist mir so eingefallen.
Ja, es ist interessant, dass es bei großen Teams größtenteils auch passiert ist. Also vor allem Manteil zum zweiten Mal in Folge. Letztes Jahr hat ja der Regen ihr Rennen gerettet mit Unterbrechung. Darf man ja auch nicht vergessen im Nachhinein. Und dieses Jahr ist es denen halt hart auf die Füße gefallen, kurz vor Ende. Also es wurde ja lange diskutiert, es wurden ja Bilder bis zum bitteren Ende analysiert und schlussendlich ist es wohl einfach dumm gelaufen. Aber da kann Niki Reda sich auch nicht hinstellen und große Revolution fordern. Das ist jetzt einfach dumm gelaufen und das musste Manta jetzt auch dann so runterstucken. Mir fällt nichts Besseres als diese Systeme ein, Stand jetzt. Ich würde mir vielleicht wünschen, dass man mehr auf Software setzen könnte, also wie zum Beispiel in der WEC Display anzeigen und vielleicht auch Durchsagen, sowas in der Art. Aber da die Nordschleife noch nicht mal komplett gescheit verkabelt ist, nicht mal zu daran zu denken ist, dass Glasfaser kommt, ist sowas wahrscheinlich eher hinten angestellt. Also ja, es ist schwierig. Also ich wüsste auf die Schnelle auch nichts, was das Gefüge verbessert. Es ist einfach ein sehr hartes Rennen, wo es dann auch mal heftig knallt, wenn man mal so richtig dumme Fehler wie für Döttinger höher ausklammert.
Ja, also mal abgesehen von dem dämlichen Fehler auf der Döttinger Höhe, es hast natürlich manchmal so Slow Zones wie im Kesselchen oder so, wo du dann mit 250 um die Ecke kommst und dann hast du einen Posten vorher, der mal eine gelbe Flagge zeigt. Wenn es halb dunkel ist oder so, dann siehst du das vielleicht auch nicht. Lichtzeichen gibt's ja da auch noch nicht an den gewissen Stellen. Also das ist alles so ein bisschen in Anführungsstrichen vorsinnflutlich. Ich denke auch, das, was du sagst, Phil, dass man seitens des Nürburgrings sicherlich was tun könnte, wenn man technisch an der Strecke nachrüsten würde, also indem man halt Übertragungsmöglichkeiten schafft, damit die Fahrer die Anzeigen ins Auto hineinbekommen oder dass man eben an der Strecke zumindest dann auch elektronische Warnzeichen noch zusätzlich hat. So ein flackerndes, großes, gelbes Licht am Rand ist vielleicht dann auch eher wahrzunehmen als eine gelbe Flagge, die im Halbdunkeln am Waldrand geschwenkt wird. Das kommt da sicherlich zu. Wir haben diese Auffahrunfälle eben an bestimmten Stellen immer wieder. Das ist auch bekannt. Aber wie gesagt, da müssen sich die Fahrer eben auch so ein bisschen da auch an die eigene Nase fassen. Das, was ich weiß, Pelé, der in dem im Grello saß, der da auf der Wiese an der gelben Flagge überholt hat. Ich weiß gar nicht, wer es war.
Ich habe die Szene aber im Kopf. Da gab es einige derartige. Also, hast du die Trainingstage geguckt? Einmal ist ja ein Mercedes übers Gras geballert. Und am Ende war sich dann keiner mehr von den drei Autos sicher, was jetzt Sache ist. Und das war genauso eine Situation, wo die Anzeige, also nicht jetzt im LED-Sinne, sondern das, was jetzt auf die Fahrer zukommt, geändert wurde. Und alle drei Autos hatten dann unterschiedliche Stände mitbekommen und keiner wusste, was Sache ist. Und sowas wird einfach auch in Zukunft passieren, weil man keine softwaregestützten Materialien rausgeben kann, die das verbessern.
Ja, genau. Ja, und da muss man sich tatsächlich seitens des Nürburgrings, finde ich, dann in Zukunft auch mal was überlegen, gerade wenn die Geschwindigkeitsunterschiede in der GT3 eben so hoch sind oder zu den Amateuren eben so hoch sind. Wir haben die Diskussion jedes Jahr bei jedem 24-Stunden-Rennen, solange ich denken kann. Also von daher hat sich da nie was verändert, aber eben weil die Geschwindigkeiten so hoch sind im Moment, sind die Unfälle natürlich oder sehen die Unfälle dann dementsprechend auch spektakulär aus und können ja auch wehtun. Das haben wir auch in den letzten Jahren immer wieder erlebt. Da muss tatsächlich, finde ich, auch seitens des Nürburgrings so ein bisschen, muss man sich mal was einfallen lassen. Da muss man sich ein bisschen was überlegen, wie man das verbessern kann. Ansonsten, ich habe von dem, was ich gesehen habe, fand ich mich ganz nett unterhalten. Das war wie immer ein sehr abwechslungsreiches und spannendes Rennen. Und es waren ja auch noch relativ viele Fahrzeuge dieses Jahr in einer Runde, ne?
Ja, also bei Manta ist man ja mit sehr viel Wut im Bauch gefahren. Es hat natürlich nicht reichen können. Da sind wir uns, glaube ich, auch alle sicher. Dann hätte schon irgendwie eine sehr schöne Code 60 da aufgelöst werden müssen. Aber auch nochmal, um einen Schritt zurückzugehen. Wir kritisieren jetzt natürlich die Dinge, die wir auch jetzt hier negativ anführen müssen bei unserer Analyse. Aber das Rennen war sehr, sehr gut. Und ich habe mich auch wirklich sehr unterhalten gefühlt. Also im Vergleich zu Le Mans, wo wir dann alle in Anführungszeichen mit dicker Fresse nach dem Rennen rumgesessen sind. Das war eine ganz andere Welt am Nürburgring. Es war sehr unterhaltsam. Es war gut aufgemacht, auch medial. Und hat Spaß gemacht, das von Anfang bis Ende auch durchzuschauen. Da musste man sich keine einzige Minute wirklich durchquälen.
Nee, also von dem, was ich gesehen habe, ging es mir genau. Ich meine, wir haben auch schon langweilige 24-Stunden-Rennen gesehen, so ist es nicht, aber das war tatsächlich ein sehr, sehr gutes Rennen. Und war ja auch eine Menge los am Ring, wenn ich das so gesehen habe, was Zuschauer angeht.
Ja, sehr, sehr gute Zahlen. Und unsere Standpauke hat wohl funktioniert, es wurde nett aufgeräumt, deswegen mal ein großes Lob an die Camper, die sich das auch zu Herzen genommen haben. Es hat auch sehr, sehr viel positives Feedback aus der gesamten Motorsportwelt gegeben. Muss man auch mal unterstreichen.
Ja, mir ist das, also der Nürburgring hatte dann am nächsten Tag oder zwei Tage später oder so, hatten sie auf jeden Fall Bilder gepostet auf Facebook, wo du blitzblanke Wiesen gesehen hast. Also offensichtlich ist das Aufräumteam dann zum Beispiel Schwalbenschwarzbrünnchen, Karussell und so weiter, da wo immer viel los ist, an die Strecke gekommen und hat gesagt, oh, okay. Es standen keine Sofas rum, keine leeren Zelte, nichts. Es sah ziemlich blitzblank aus, was die Fans hinterlassen haben. Das scheint dieses Jahr echt super funktioniert zu haben und da von uns auch echt großes Lob an die Fans, die vor Ort waren, dass das so super geklappt hat und am Ende eben nicht 25 Tonnen Müll irgendwo noch rumgelegen haben.
Man muss auch ganz klar sagen, gut. Es geht hier um die Zukunft des Nürburgrings. Ich weiß nicht, ob du die Affäre rund ums Brünnchen mitbekommen hast, wo dann Politiker anschreiten mussten, wo es dann die Möglichkeit gab, dass es extra Auflagen gibt. Also das Müllproblem war wirklich eklatant und dass man jetzt so ein Signal gesetzt hat, dass man das Rennen auch so geordnet dann auch beenden kann und dass die Campingplätze dann nicht aussehen wie eine Müllhalde am Ende der Welt, das war wichtig. Weil der Nürburgring wird immer so ein bisschen in der Kritik stehen, aus verschiedenen anderen Perspektiven. Ich glaube, auf den Aufkleber müssen wir jetzt nicht unbedingt eingehen. Aber das war gut. Also nochmal wirklich ein großes Ausrufezeichen, dass es da keine schlechten News gab.
Nee, finde ich auch. Und das zeigt auch, dass es eben geht, ne? Also, dass man ein bisschen Aufruf und ein bisschen aufeinander achten bei solchen Geschichten und auch mal vielleicht dem Nachbarn sagen, hier, räum deinen Scheiß weg. Das funktioniert. Und das ist ein gutes Beispiel für die kommenden Rennen, auch was jetzt VLN und sonstige Truck Grand Prix, glaube ich, auch noch und sonstige Geschichten angeht. Aber vor allen Dingen in der Nordschleife halt echt ein sehr gutes Zeichen. Aber so wirklich, es gab ja auch vor dem Rennen so ein bisschen Hin- und Her-Ärger wegen der Bob, aber so wirklich beschweren kann sich mit der Bob jetzt aber auch niemand. Ne? Du hast die Marken genannt, die da vorne alle unterwegs waren. Wir haben irgendwie sogar den Konrad Lamborghini vorne mit drin gehabt.
Ja, Kategorie irgendwas ist ja immer.
Leider Gottes. Ja, selbst der Falkenhorst hat es, glaube ich, noch in die Top 10 geschafft, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Also der M6. also das war schon ganz gut austariert und ich glaube, da haben die wirklich gute Arbeit im Vorfeld geleistet. Und es wird ja immer viel gemauert und getrickst und gemacht und getan und so weiter. Das kennen wir ja. Aber das war schon ziemlich gut austariert. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass der Grello, der hat ja dann am Schluss eben diese 3:52 Strafe bekommen, weil er unter Gelb oder 170 in der 120er Zone reingeballert ist. Dann auch zu Recht die Strafe und auch noch krass überholt hat unter Gelb. Aber die waren schon, die Porsche oder der Porsche zumindest, der andere hatte ja Probleme, die waren schon ziemlich dominant. Man darf ja nicht vergessen, dass der Fricadelli, die 30 war es, glaube ich, lange auf Platz 2 gelegen hatten, dann mit einem technischen Problem ausgeschieden ist. Also die waren schon, also ich meine, wenn der Fricadelli mit so weit vorne ist, auch wenn er mit den Werksfahrern besetzt war, die Porsche hatten schon eine gute Bob erwischt.
Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass die BOP-Kommission echt eine Scheißarbeit hatte Anfang des Jahres. Quasi alle Vorrennen kannst du in die Tonne kloppen. Also da wirklich was rauszuziehen an Daten, wenn sie das geschafft haben, Chapeau. Und dass es neue Autos und Evo-Pakete gab, hat es nochmal um etliche schwerer gemacht. Und für den ersten Versuch hinsichtlich all dieser Problematiken war die Bob schon gut gelungen. Und ich glaube, im nächsten Jahr dürfte es ja nicht nur besser werden.
Ja, da die Autos ja sich nicht verändern. Gut, es kommt der Evo GT, AMG GT 3. Das war's aber, ne? Sonst kommt nichts Neues.
Da müssten die meisten versorgt sein.
Müssten eigentlich alle versorgt sein. Moment, von Audi kommt nichts, von BMW kommt nichts. Ich weiß nicht, ob Aston Martin endlich mal mit dem GT 3 um die Ecke kommt. Wieder.
Wurde groß angekündigt. Aber letztes Jahr wurde auch angekündigt, dass man sofort mit dem neuen am Ring antanzen wird. Deswegen würde ich da auch mal zurückhaltend sein. Aber von den in Anführungszeichen wichtigen deutschen Marken sind eigentlich die meisten jetzt versorgt und es wird sich nicht mehr so viel ändern. Also der Mercedes, der kommt, ist auch eher ein Update, wenn man ganz ehrlich ist. Also schwierig zu vergleichen mit den Autos, die es jetzt so gibt. Weil der, bevor der Porsche sagen, aber der Porsche, der neue, ist schon ein großer Schritt. Aber der AMG GT3, der jetzt nachfolgen wird, der ist so ein Mittelding aus neues Auto und Evo-Paket.
Nee, das ist nur ein kleines Evo-Paket und das ist noch nicht mal irgendwie neu, weil es gibt noch keine Modellpflege für den AMG GT3. Da wird noch mal ein größeres Update in 2 Jahren oder sowas kommen. Also das, was jetzt kommt, ist, glaube ich, nur so ein leichtes Evo-Update. Mehr ist das.
Ja, es ist keine völlig neue Welt, die da auf die BOP-Kommissare zukommen wird. Ja, ich würde auch vielleicht den einigen Kritikern recht geben, vielleicht auch BMW, die gesagt haben, das lief jetzt nicht so ganz in unsere Richtung. Aber man muss halt trotzdem auch bedenken, dass die BOP-Kommission das nicht aus Spaß an der Freude macht und das Beste versucht und dieses Jahr wirklich ein schwieriges Umfeld hatte. Und ja, das dann ein Jahr nicht 100% brachte, sondern 85%. Muss man auch einfach mal hinnehmen, sonst ist der ganze GT3-Sport hinfällig, wenn man wirklich alles durch die Bank wegkritisiert. Und man darf auch nicht vergessen, der siegreiche Audi, da wurde gar nichts gemacht. Der war quasi der Referenzwert für die anderen Änderungen. Und dass der gewonnen hat, ist auch, ist fast ein gutes Zeichen gesagt, aber zeigt schon von einer guten Arbeit in der BOP-Kommission.
Ja, sehe ich genauso. Also das scheint wirklich gut zu funktionieren. Die Arbeit, die da vor Ort von Robert Kreyer geleistet wird, kann man nur applaudieren in dem Fall tatsächlich. Wird sicherlich wieder viele geben, die sagen, bei uns war es nicht so gut.
Eben ja, aber BMW, einige klar. Davon können sich auch mal an die eigene Nase greifen.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht wäre es für BMW auch ein bisschen besser gelaufen, wenn nicht ausgerechnet der Amateur-Walkenhorst am Ende noch übrig geblieben wäre. Von daher kann man sich da vielleicht so ein bisschen auch an die eigene Nase fassen. Sonst die VLN, ich weiß gar nicht, wann haben die wieder nichts dran? Jetzt auch demnächst, ne? Im Juli.
Mitte Juli, glaube ich.
Mitte Juli ist jetzt nächstes, nee, dieses Wochenende, nicht nächstes Wochenende, glaube ich, ist das nächste VLN-Rennen dann in der normalen Länge von 4 Stunden wieder am Nürburgring. Immer lohnt sich immer vorbeizufahren, wenn ihr in der Nähe seid oder so im Umkreis von 1-2 Stunden.
Ich habe auch von einigen im Chat gelesen, dass sie sich das Rennen jetzt zu Herzen genommen haben und deswegen mal zur Nordschleife fahren wollen. Kann man sich auch nur bestärken darin. Das ist eine sehr gute Idee.
Absolut. Ich kann das auch nur unterschreiben. Ich komme ja aus Bonn gebürtig und mein Vater war früher Rennfahrer. Und zwar das normal, dass wir die Wochenenden am Nürburgring und an der Nordschleife verbracht haben. Entweder weil mein Vater zuschauen wollte oder weil er selber gefahren ist. Und die, ich freue mich auch immer, wenn ich da bin. Ich sitze ja leider, was heißt, ich sitze halt in Berlin, insofern leider, weil es halt ein bisschen weit weg von der Nordschleife ist, aber ich freue mich auch mal, wenn ich da bin. Und es ist eine tolle Geschichte, man kann mit seinem Auto nah an der Strecke parken bei der VLN zum Bründchen rein, kostet glaube ich 5 € oder sowas. Dann holt man sich das obligatorische Nordschleifenwürstchen, wenn man es irgendwo kriegt, und ein Bier, alkoholfreies natürlich, dazu und guckt sich für 3-4 Stunden tollen Motorsport an und trifft Leute und kann sich gut unterhalten. Und wenn das Wetter schön ist, dann hat man auch ordentlich Bräune eingefangen danach. Also ist auf jeden Fall einen schönen Wochenendausflug wert. Kann ich immer nur empfehlen. Und günstig, wie gesagt, ist die ganze Sache sowieso bei der VLN. Man kommt auch ins Fahrerlager rein. Das kostet auch alles nichts. Das ist alles noch Breitensport. Und wie man so schön sagt, also von daher einfach mal vorbeifahren bei der VLN. So viel zur GT3. Wir haben noch ganz viele große GT3-Rennen, aber vor allen Dingen ein großes GT3-Rennen. Außer in Misano. Aber wir haben zumindest noch die 24 Stunden von Spa, die Ende des Monats auf uns warten und auf die Fans warten. Aber da machen wir nochmal einen eigenen Podcast zu, beziehungsweise da machen wir im regulären Podcast auf jeden Fall noch eine große Vorschau.
Wir haben jetzt sehr viel Überlänge. Genau. 72 gemeldete Autos plus, das kam auch am Mittwoch raus, es wird einen Herbie Porsche geben, weil irgendwelche Belgier meinten, wir finden den Herbie Käfer so genial, wir bauen einfach einen Cup Porsche so um, dass der wie ein Käfer auf Steroiden aussieht. Und der ist wirklich spannend. Mehr möchte ich nicht dazu sagen.
Nee, es gibt Bilder, wir werden auch Bilder zeigen. Es ist, es ist schwierig, sag ich mal. Auf der anderen Seite ist es eine lustige Geschichte. Warum nicht? Ich finde es nett, dass sie ihn da noch zugelassen haben. Von daher, das wird auf jeden Fall wird's auch wieder ein lustiges
Rennen. Aber wie gesagt, sonderling gut. Das ist einfach so. Ja, irgendwas auch für die Fans. Da kommt jetzt wieder vorbei. Also jedes Rennen braucht sein Delta wegen Fuchsschwanz etc. Und da das Auto A ein Cup Porsche ist, haben wir ja schon mal ein Herz dafür, weil aus irgendwelchen Gründen fällt in Spa immer ein einsamer Cup Porsche mit. Ist schon fast Tradition. Und es ist auch keine Bastelbude. Also das Auto, was da drunter steckt, ist auch sicher. Also da muss man sich auch keine Sorgen machen. Von daher kann man sich den Spaß echt mal erlauben.
Sieht halt etwas ungewöhnlich aus, aber wie gesagt, das könnt ihr euch noch anschauen. Ja, Thomas, ich hoffe, deine Internetleitung, Headset und so weiter sind ansprechbar, inklusive dir. Supercars, was gibt's Neues in Australien? Da ist Winter.
Ja, da ist zwar Winter, aber gut, man hat jetzt eine 3-wöchige Pause eingelegt zwischen, Darwin und jetzt Townsville. ich glaube, so viel tut sich eigentlich nicht. Also klar, Silly Season fängt jetzt wieder an.
Ich wollte gerade sagen, da hörte ich schon einiges bei der Silly Season.
Es gibt halt das Gerücht, dass Chas Mostert Tickford verlässt und zu Walkinshaw gehen soll. Dann müsste da Scott Pye oder James Courtney gehen.
Courtney dann,
geht echt? Ja, weiß nicht. Also ich weiß nicht, warum ich jetzt mich von einem von den beiden trennen sollte. Weil die sind so auf dem gleichen Niveau, die sind dieses Jahr eigentlich so auf dem gleichen Niveau unterwegs.
Ja.
Gut, Courtney ist jetzt schon was länger dabei. Ist jetzt, glaube ich, auch, Ende 30 oder was, oder sind ja auch noch ein paar Jahre vor ihm. Für Pai spricht auch, dass wohl die meisten Sponsoren eher an ihn gebunden sind als an Courtney. Und,
okay.
Ja, keine Ahnung. Also es hat irgendwie angefangen, dass Mostert wohl eventuell wieder zurück zu Dick Johnson Racing, weil jetzt DJ Penske halt gehen sollte. Das hat sich dann aber wohl doch zerschlagen. Und jetzt hängt alles so ein bisschen an ihm, ob er jetzt geht oder nicht. Aber ich kann es mir wirklich nicht vorstellen.
In der IndyCar haben wir eine vergleichbare Diskussion rund um Rossi, wo er hingehen wird. Da sagte zum Beispiel Robin Miller, dass er genau richtig bei Andretti ist, weil das Kräfteverhältnis quasi zusammenhält. Kann man die Parallele ziehen zu den Supercars?
Ich würde es eigentlich bei Mostert genauso sehen. Also wenn ich bei Tickford wäre, ich würde alles daran setzen, Mostert zu halten.
Naja, klar, das
auf jeden Fall. Ich halte ihn für einen der besten Fahrer in dem Feld.
Das auf jeden Fall. Da gibt es, glaube ich, kein Vertun.
Also mich hat es auch echt überrascht, als ich das erstmal drüber gelesen hatte. Und ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Ich finde es halt auch extrem schwierig. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, Walk-In-Show einzuschätzen, was sie jetzt genau eigentlich vorhaben und machen wollen, weil die sind jetzt auch, glaube ich, schon im zweiten oder dritten Jahr mit Andretti zusammen und halt hier mit Zac Brown und so weiter. Aber so richtig vorn geht es auch noch nicht. Und klar, sie bräuchten jetzt mal einen Fahrer, der halt so eine Speerspitze bilden kann. Ne? Und Mostert wäre halt so einer.
Täuscht das oder ist das neu, dass Andretti jetzt zum Wortführer wurde? Also ich habe heute Morgen bei motorsport.com einen großen Artikel dazu gelesen und da wurde eigentlich ausschließlich Andretti dazu zitiert. Da frage ich mich dann schon, ist nicht eigentlich Ryan Walkinshaw immer noch der große Mann im Team?
Das ist eine gute Frage.
Ich meine, wir kennen das ja auch mit irgendwelchen Stimmen, die man dann einholt, auch an der Rennstrecke. Ja. Da hat man dann plötzlich nur den einen zur Hand und dann wirkt es so, als ob er jetzt der Übermächtige wäre, der die klaren Aussagen gibt. Dabei war es halt nur mal eine Verschiebung, weil man nur diese eine Person bekommen hat. Aber es ist tatsächlich interessant, dass wir in vielen Rennserien den Fall haben, dass es ein, zwei Schlüsselfahrer gibt und jetzt auch mittlerweile bei den Supercars.
Ich kenne aber auch nicht genau, wem jetzt die viele Anteile da gehören und wer da viel zu sagen hat. Aber ich würde eigentlich auch eher sagen, dass das immer noch Ryan Walkinshaw ist.
Ja, glaube ich schon.
Ich finde es halt ein bisschen schwierig, sie einzuschätzen, weil wie gesagt, sie bräuchten jetzt eigentlich mal einen richtigen Top-Fahrer und sie müssten jetzt auch mal wirklich zeigen, und was sie eigentlich schon ursprünglich immer vorhatten, dass sie da vorne reinfahren wollten. Ne? Und das machen sie ja eigentlich nicht. Sie hatten letztes Jahr auch begünstigt durch Regen und so Sachen in Melbourne ein Rennen gewonnen durch Scott Pye. Und dann kam aber halt auch nicht mehr viel. Es war, die hatten, glaube ich, in Winton ein ganz gutes Wochenende. Wo sie in die Top 10 gekommen sind. Aber sonst hat man immer nur so vereinzelt halt so Sachen, guck mal, der ist jetzt Fünfter, guck mal, der ist Achter und so. Und dann sind sie auf einmal im nächsten Rennen wieder nur 16, 17, 18. Und das, dann hätte Andretti nicht für ins Team kommen müssen. Das haben sie auch so geschafft. Also, und wenn sie halt Penske und Triple Eight angreifen wollen, dann muss da halt langsam mal was passieren. Aber das löse ich auch natürlich auch nicht nur alleine dadurch, wenn ich jetzt einen guten Fahrer hole.
Also es ist ja nicht nur bei Walkinshaw ist ja nicht nur Andretti, sondern es ist ja United ist ja auch Teilhaber.
Ja, na, klar. Also das ist ja, wie gesagt, da ist ja Zac Brown drin. Ja, also wird man sehen müssen, was da passiert. Aber halt jetzt ist ganz aktuell halt die Sache mit Mostert. Ja gut, und da wird sich dann auch viel entscheiden. Also das ist wahrscheinlich der erste Dominostein, der dann fallen muss. Und dann wird man, wenn er geht, wird man sehen müssen, was Tickford macht, wen sie holen, ob sie jemanden holen. Sie hätten ja in der Super 2 ein paar Kandidaten, die man hochholen könnte. Gucke ich gerade mal.
Ja, aber klar, ich meine, es gibt da genügend Leute, die du noch also in so ein gutes Team sicherlich reinholen kannst. Auf der anderen Seite.
sie hätten halt noch Thomas Randall in der Hinterhand, so, den man hochholen könnte, den man vielleicht hier so aus seiner Open-Wheel-Zeit, glaube ich, der ist hier so ein paar Junior-Serien gefahren im Open-Wheel-Bereich, glaube ich. Den könnte man halt so hochholen und dann muss man halt gucken, was passiert, ne?
Aber in der Meisterschaft ist es halt auch nicht so, dass das Walkinshaw da so gut liegt. Ich meine, Courtney ist auf Platz 14, Spy ist auf 16.
Eben, ne? Die tun sich halt nicht viel da.
Nee, die beiden tun sich nicht viel, aber es ist halt auch so, dass das Team selber da keine besonders gute Position im Moment einnimmt. Also der Abstand ist halt da recht riesig da nach vorne zu Scott McLaughlin und Fabian Coulthard.
Ja, genau. Und sie sind halt auch ich sag mal, Todd Hazelwood in einem kleinen Einwagenteam ist 17. Ne? Und er hat auch 820 Punkte, also 51 weniger als Scott Pye. Und ja, wenn das ein Einwagenteam schafft, weiß ich nicht. Also.
Ja, schwierige Situation für Walkinshaw. Aber wir haben am Wochenende ein Rennen in Townsville.
Stadtkurs. Oder zum größten Teil Stadtkurs. Da ist hinten nur das letzte Stück ist so ein permanentes Stück Rennstrecke.
Ist halt also so ein bisschen wie Adelaide quasi.
Ja, ein bisschen wie Adelaide oder Melbourne halt. Ja, ist eigentlich ganz nett da, ist so mit so eine meiner Lieblingsrunden so im Jahr.
Australisch rustikal hätte ich fast gesagt, aber es macht den Kurs ja auch so gut.
Ich weiß nicht warum, aber Australier können irgendwie Stadtkurse bauen.
Das stimmt, ja.
Ich kenne keinen, jetzt außer vielleicht der Olympiapark in Sydney, also Homebush. So schlecht fand ich den auch nicht, wie den immer viele gemacht haben. Der sah halt auf der Karte ein bisschen unkreativ aus mit eigentlich nur 90-Grad-Kurven. Aber sonst.
Also werden ganze Formel-1-Strecken gebaut, also von daher.
ich gucke gerade mal, wer letztes Jahr in Townsville gewonnen hat.
Das ist eine gute Frage, das habe ich auch nicht im Kopf. Aber der Kurs ist niedlich.
Ja, ganz große Anschaltempfehlung. Also ja. Die Rennen sind jedes Jahr herausragend. Auch das Rahmenprogramm wie immer sehr gut. Also wenn jemand morgens nicht schlafen kann, weil es vielleicht ein bisschen zu heiß ist, gerne mal.
Ja, die Super 2 müsste wieder dabei sein. Und sonst, ich kenne den genauen Schedule leider nicht. Ich habe echt viel zu viele Sachen um die Ohren gerade.
Die Toyota ist noch dabei, die ja echt immer Unfug machen im Zaun zu.
Ja, genau.
Dann, die eine Serie, über die wir jetzt den Mantel des Schweigens legen. Und immer gut, die Porsche. Das ist ja so.
Ja, genau.
Der australische Porsche Cup ist bei mir im Herzen ganz tief verwurzelt. Die sind echt immer super.
Genau. Also, letztes Jahr Townsville hat Scott Quatsch. Hat tatsächlich Jamie Wincup gewonnen.
Jamie Wincup, okay.
Ja, Pole Position gab es für Scott McLaughlin, aber Jamie Wincup hat dann am Samstag gewonnen. Sonntag hat Shane van Gisbergen gewonnen. Ich weiß, wird mich überraschen, wenn es die beiden dieses Jahr wieder schaffen. Weil dafür einfach momentan DJR Penske viel zu dominant ist. Also die Serie, die spielt halt gerade echt an allen Fahrzeugen rum, um die irgendwie gleich zu machen. Jetzt haben sie in Darwin haben sie am Commodore was am Undertray verändert und am Splitter verändert und hast nicht gesehen. Hat jetzt auch nicht viel gebracht, so wie ich das gesehen hatte. Ich glaube, vor Townsville lässt man es jetzt so, wie es ist. Ist ja ein Stadtkurs, also da gelten schon mal ein bisschen andere Regeln jetzt.
Ich dachte immer, die australische Bob sei immer irgendwie ein paar Sixpack ins Auto reinlagen, aber gut.
Ja, das war vielleicht in den Anfang der 2000er, vielleicht war das noch so. mittlerweile Also es gibt so ganz interessante Sachen, was DJ Penske so angeht und eigentlich ich habe das letzte oder vorletzte Woche das erste Mal erfahren, es gibt anscheinend in ganz Australien keine richtige Anlage, also halt keinen so richtigen Windkanal, keinen richtigen Windtunnel.
Wow. Okay.
Und also es ist eigentlich generell verboten, ein Modell in welcher Größe auch immer in einem Windkanal zu testen bei den Supercars. Halt, wie gesagt, abgesehen davon, es gibt eigentlich keinen Windtunnel, in dem man so einen Test vernünftig durchführen könnte. Also das ist das, was ich gehört hatte.
Interessant.
Fand ich auch. Also hat mich echt überrascht. Ich hatte jetzt gedacht, wenn dann vielleicht, es gibt ja vielleicht irgendwie, was weiß ich, Universitäten oder Technologieforschungszentren, keine Ahnung, die vielleicht mal sowas haben, aber im Endeffekt ist es ja dann doch schon eine etwas größere, aufwendigere Anlage, die auch nicht mal eben so hingestellt ist. Ich habe das ja auch bei einem Besuch mal bei TMG in Köln gesehen. Das schluckt ja, das ist ja schon eine große Anlage, die auch viel Strom schluckt. Also die ist ja schon nicht so einfach mal eben hingebaut. Und da gibt es halt, es gibt ein Gerücht, wonach ein Modell des Mustangs in halber Größe in den USA in den Windkanal gestellt worden ist von Penske.
Ja, okay. Man hat ja einen gewissen Partner, den Namen haben wir heute auch schon genannt, Multimatic.
Es ist aber irgendwie so ein Graubereich, was Regeln angeht. Also was Penske irgendwie in den USA macht, mit irgendwelchen Mustang-Modellen oder hast du nicht gesehen? Ich weiß nicht, wie man das prüfen lassen will.
Also ich glaube, wenn Ford Performance und Multimatic irgendwas anpacken, machen die keine halben Sachen.
Naja, ich glaube nämlich auch.
Und deswegen ist das Auto halt einfach auch so gut. Man kann jetzt draufhauen und kritisieren, wie man möchte, aber das Auto ist wie der Ford GT damals einfach eine neue Benchmark.
Ja, sehe ich auch so. Stimmt. Aber das Interessante ist halt auch, dass das 888 genauso sieht, ne? Also die maulen da nicht rum und stellen sich hin und zeigen den Finger, sondern die sagen, ja gut, der Mustang ist halt ein gutes Auto und die haben halt die Arbeit gemacht und die haben halt einen neuen Maßstab gesetzt und es ist auch ihr gutes Recht dazu. Und wir müssen jetzt das hinbekommen, dass wir den Anschluss schaffen. Ähnlich wie das halt früher 888 auch gemacht hat. Und die haben auch immer neue Benchmarks gesetzt und die anderen mussten dann immer nachziehen. Und sie waren eigentlich auch immer die, ob es jetzt das Holden-Werksteam war oder gerade 888, das waren immer so die Teams, die immer einen Schritt vor damals Ford Performance Racing oder halt ProDrive hatten. Und jetzt hat sich halt das Blatt mal gewendet und da muss man sich halt auch mal mit abfinden. Ne? Das ist irgendwann, da bricht halt eine neue Ära an und die ist halt mit dem Mustang, ist sie halt jetzt gekommen. Und jetzt
und wird man sehen müssen. Und man darf auch nicht vergessen, dass das ja kein Doppelpaket ist. Also DJ Penske dominiert. Tick Ford ist im vorderen Mittelfeld. Die dominieren nichts. Also es muss ja trotzdem irgendwie von den Gewichten her passen.
Ja, also da gibt es so ein bisschen so eine Diskrepanz, finde ich. Mostert fährt eine ganz gute Saison eigentlich. Ne? Der hat zu viel auf und ab so dieses Jahr leider. Aber so an sich fährt er eigentlich immer regelmäßig gute Ergebnisse ein. Er braucht halt nicht immer diese so zwischendurch mal. Er hatte, ich glaube mal einmal Motoren oder Getriebeprobleme, wie ihn zurückgeworfen haben. Und dann war immer irgendwas, was ihn zurückgeworfen hat. Und dann hat er mal ein gutes Rennen und dann wieder haut irgendein DNF oder ein Platz 18 oder so dazwischen. Und das braucht es halt einfach nicht. Cam Waters fährt eine echt gute Saison, finde ich. Holt auch immer wieder mal Podien. Der macht sich schon. Ich glaube, deswegen müsste sich auch Tickford nicht so die allzu großen Sorgen machen, sollte man Mostert verlieren, weil mit Cam Waters hat man wirklich einen guten dabei. Und dann hast du halt Lee Holdsworth und Will Davison. Bei Holdsworth sehe ich, dass bei ihm geht es so langsam bergauf. Ich glaube, er kommt auch mit dem Auto, mit dem Team immer besser zurecht. Also Da gibt es schon sichtbar Fortschritte und Will Davison, bei ihm ist halt leider viel Pech. Ich glaube, die sind dieses Jahr mindestens 2 Podien ganz knapp an ihm vorbeigegangen, wo er halt einfach wirklich Pech hatte. Aber ja gut, du hast halt recht, das ist nicht, dass die sich da vorne mit Penske um Siege streiten. Das machen meistens dann McLaughlin und Fabian Coulthard unter sich aus. Und ich glaube, das wird auch dieses Wochenende in Townsville so sein. Ich sehe da halt nicht noch jemanden anders vorne reinfahren. Also zumindest, wenn es normal läuft. Ich würde es aber halt Mostert oder Waters zutrauen. Vielleicht einem der 888 und vielleicht auch der Reynolds von Erebus.
Man muss wieder früh an Stadtkursen, viele Restarts, viele Möglichkeiten, sich mit einem Slingshot oder mit einer Divebomb vorne ranzusetzen. Ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass 888 und Tickford ein bisschen Krawall machen können. Vor allem, die haben ja auch Spezialisten für Stadtkurse in den Rennen, die du gerade schon beschrieben hast.
Ja, man muss früh aufstehen, wenn man das Rennen sehen geht. Will. Ne? 7:10 habe ich gerade gesehen.
7:10 finde ich aber sehr human eigentlich.
Ja, hocke ich bitterweise am Bahnhof in Nürnberg, das ist ehrlich.
Naja, du hast ja an diesem Wochenende den Auftrag, die DTM zu beobachten in Nürnberg.
Aber diesmal als Fan für Target Undercover.
Du machst das diesmal für uns aber undercover, obwohl wir einen Kollegen vor Ort haben am Wochenende, Florian Niedermeyer, der die Nachwuchsserien betreut seit diesem Jahr. Der ist auf Einladung der W-Series, der Damen-Formula-Serie vor Ort und schaut sich das genauer an und wird darüber auch berichten. Sind wir auch schon sehr gespannt. Aber du.
Gut, hat ihn persönlich eingeladen.
Nee, das kam, ich weiß gar nicht, kam über eine Agentur, die hat irgendwie mir geschrieben und ich habe es dann logischerweise an Florian weitergegeben und der ist halt an diesem Wochenende dann in Nürnberg und bin ich mal gespannt, was er uns danach berichten wird. Ist ja auch sicherlich für ihn eine interessante Geschichte, wenn mit den Damen unterwegs zu sein. Bin ich mal sehr gespannt, was er da zu berichten hat. Also im Sinne von Motorsport. Nicht, was ihr wieder denkt. Es ist eh viel los am Wochenende. Es ist so diese typischen Juni-Juli-Wochenenden, wo sich die Motorsportwelt die Klinke in die Hand gibt. Wir hatten, wie gesagt, die Supercars hatten wir angesprochen an diesem Wochenende. Es sind aber auch die DTM unterwegs, hatten wir jetzt auch. Das gehen wir jetzt da reden wir das nächste Mal drüber. Da wird Goodwood uns,
ist noch, ne?
Bitte was?
Goodwood ist noch.
Festival of Speed.
Ja. Goodwood Festival of Speed.
Genau, da komme ich jetzt auch noch zu. Wir haben also die DTM, wo wir sicherlich 2 spannende Rennen haben werden in Nürburgring. Die Rennen in Nürburgring von der DTM sind ja immer so ein bisschen besonders. Von daher kommt da, glaube ich, keine Langeweile aus. Es ist aber, glaube ich, nicht so heiß dieses Wochenende. Du hast dir das Wetter angeguckt, weil du sitzt ja auf der Tribüne, Phil. Ne?
Ja, auf der Standtribüne. Es ist immer die Arschkarte, wenn es besonders heiß wird. Aber an die 30 Grad und bewölkt. Also nachdem ich am letzten Wochenende geprutzelt wurde, ist das für mich echt schon fast kalt. Also das dürfte
es passen. Es ist ja auch für Nürnberg fast kalt, 30 Grad für Norris.
Ja, es ist vielleicht so ein bisschen so ein urbaner Mythos, aber auf dem Norrisring gibt es nur 2 Extreme. Entweder regnet es wie Sau oder es wird warm.
Und exakt.
Diesmal opfere mich und ich nehme gerne wärmeres Wetter in Kauf. Dürfte dem Racing auch echt gut tun.
Ja, bei 30 Grad ist das dann, es ist ja nicht gerade kalt, 30 Grad, also von daher dürfte das schon. Und bist du auf der Steintribüne?
Ja, ich habe die Steintribüne als Ausgangspunkt genommen, aber ich habe ja meine Lieblingsstellen, also Ausgang S-Kurve oder auch generell die Gegend gerade hoch und runterlaufen. Es ist halt dann schon einmalig, dass man, wenn man wollte, den Fahrzeugen aufs Dach klopfen kann. Also die kommen tatsächlich so nah dran geschossen. Das brauche ich einfach mal für meinen Racer-Herz und das ist auch dann der große Vorteil am Nürburgring. Genau, und natürlich da das kompakte Fahrerlager, da werde ich wahrscheinlich auch die meiste Zeit rumlaufen und den Leuten auf die Nerven gehen. Also kann man sie schon mal geben und ich bin echt auf die Turbomotoren gespannt. So rein auf dem Papier müssten die eine richtig gute Show auf dem Nürburgring abziehen.
Ja, davon gehe ich mal aus. Schnell sind sie auf jeden Fall. Man rechnet so mit Top-Speed von 280 oder so, was ich schon fast ein bisschen viel finde für den Nürburgring. Aber gut, gucken wir uns auf jeden Fall an. Short Track Racing, genau. Dann hatte Thomas gerade schon zu Recht eingeworfen, das Goodwood Festival of Speed läuft schon ab Donnerstag. Da laufen so, glaube ich, auch schon die Qualifikationsgeschichten da für den Hill Climb Geschichte. Das wird während das Member Meeting ja im Frühjahr leider hinter einer Paywall verschwunden ist, das Goodwood Festival of Speed wird weiterhin übertragen ins Netz. Das kann man sich dann anschauen bei den jeweiligen. Wir haben die Links bei uns auf der Streamseite. Ich glaube, YouTube wird es dann sein und so weiter. Das ist auf jeden Fall da. Dann ist die WTCR unterwegs in Villarreal, was der Stadtkurs in Portugal, was immer ein Schlachtfest ist.
Aber ein sehr schöner Stadtkurs.
Also ein sehr schöner Stadtkurs.
Weiß nicht, ob ihr das als Kinder auch gemacht habt, euch vorgestellt habt, dass in eurem Ort, wo ihr herkommt, ein Stadtkurs gebaut wird. Das, was man sich so als Kind erträumt, haben sie in Villarreal gemacht. Also gerne mal bei Google Maps oder Street View ablaufen. Absolut absurd, wo die da mit den TCR-Autos fahren. Also freue ich mich auch drauf, am Sonntag 2 Rennen zu schauen.
Verschwindet das nicht wieder bei Eurosport 2?
Keine Ahnung.
Ja, ihr kennt ja das Internet mit seinen Graubereichen. Mehr möchte ich dazu sagen.
Also die Quali läuft auf Facebook auf jeden Fall. Die übertragen sie da noch. Ich guck mal gerade, was wir hier an...
Das zählt für mich ja nicht.
Ja, ich sehe es jetzt hier auch gerade nicht. Das ist wieder so wahnsinnig, die Kollegen...
Also Rennen 2 ist auf Eurosport 2. Hatte Kollege Slayer dankenswerterweise eingetragen.
Ja.
Und Rennen 3 ist auch Eurosport 2.
Alles also Eurosport 2. Also sie fahren nicht quasi. Aber es ist ja, wer den Eurosport Player hat, falls einer für Le Mans ein Abo gemacht hat, ich zum Beispiel, und es dann auch rechtzeitig gekündigt hat, der kann dann noch die Restlaufzeit nutzen und das Rennen dann über den Eurosport Player sehen. Was haben wir noch? USCC hatten wir genannt. Dann haben wir noch die Daytona-Geschichte mit der NASCAR nicht erwähnt. Die fahren ohne Restrictor Plates, wie ich der Vorschau von Simon entnehmen konnte, zum ersten Mal seit 1986. Das heißt aber nicht, dass die Motoren offen sind. Die fahren halt mit diesen neuen Tempered Spaces, also im Grunde genommen mit der Motorregulierung und dem Aero-Paket, was sie jetzt auch am letzten Wochenende in Chicago hatten. Da bin ich mal ein bisschen gespannt, wie das funktioniert. Das hat man in Daytona noch, glaube ich, noch nicht mal ausprobiert bisher.
Genau, das erste neue Daytona-Paket.
Ja, da bin ich mal sehr gespannt, ob das
Das Sommerrennen hat ja eh immer so seine Eigenheiten. Also da gehen schon mal Autos fliegen und sonstige Späße.
Ja, genau, das ist so eine kleine Merkwürdigkeit. Das muss man sich da mal angucken. Es ist, wie gesagt, in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Ich bin natürlich auch falsch gescrollt. Um wie viel Uhr?
So, 1:30 bis 5:30 hat Slayer sehr optimistisch angesetzt, aber mal schauen,
je nach wie sie sich
anstellen werden. Genau.
Ja, ich habe noch nichts vom Wetter gehört, aber Daytona ist ja meistens relativ safe, also von daher ist das. Und dann wollen wir nicht vergessen, das wichtigste Rennen, die beiden wichtigsten Rennen an diesem Wochenende. Der Smart EQ 42
E-Cup unbedingt
ist auch wieder unterwegs in Adria auf dieser verwinkelten Strecke in Venedig. Fahren die, ich weiß nicht, 20 EQs, Elektroautos, Smart, wieder ihre Rennen. Es ist ein Fest. muss man sich quasi angucken. Dauert auch nur 20 Minuten, länger hält der Akku nicht. Aber es ist echt amüsant, wenn man ein bisschen Zeit überbrücken möchte am Abend oder so. Rennen ist am Samstagabend um 18.20 Uhr das eine und
Sonntag
11.40 Uhr. Zum Frühstück kann man sich den Smart E-Cup im Adria angucken. Es läuft auch nichts wahnsinnig Spannendes parallel. Also da kann man auf jeden Fall reingucken. Ihr findet all diese ganzen Geschichten, die Links dazu zu den Streams und zum Beispiel zu anderen Sachen wie dem italienischen F4 Cup in Budapest.
Blancpain Asia in Fuji,
genau. Oder die GT4 aus Frankreich. All diese ganzen Geschichten, die findet ihr bei uns in unserem einmaligen TV- und Streamplaner, der von unserem Team rund um Slayer so wahnsinnig toll gepflegt wird und der jedes Mal immer so absurde Sachen auskramt. Ich weiß gar nicht, wo der das immer findet, wie diesen Smart EQ Cup. Aber warum nicht? Weil
wir ihn schon genannt haben, den neuen Mercedes, er wird debütieren in Portimao bei der 24 Hours.
Genau, die haben
wir auch gerne auch mit den neuen Autos, weil man die ja quasi in deren S-Peak stecken kann und die dann niemandem wehtun.
Ja. Ja, die 24, fahren die 24 Stunden oder ist das wieder so unterbrochen?
Ja, Portimao musst du durchgängig
fahren. Okay. Die fahren 24 Stunden, also die 24-Stunden-Serie macht ja manchmal so unterbrochene 24 Stunden, aber dieses Mal in Portimao fahren sie dann rund um die Uhr. Ich habe das Rennen letztes Jahr so halb verfolgt, weil mir irgendwie, glaube ich, langweilig war. Ja, da gab es
den neuen Porsche zu sehen, deswegen war es ganz interessant. Genau, da gab es den
neuen Porsche und es war irgendwie auch ganz amüsant, das zu beobachten vor wenig Kulisse da in Portimao. Die Strecke liegt natürlich auch so ein bisschen am Arsch der Welt, ehrlich gesagt, da anderthalb Stunden von Faro in den Bergen. Auf jeden Fall das 24-Stunden-Rennen, wer Lust auf ein weiteres, ein drittes 24-Stunden-Rennen innerhalb von 2-3 Wochen hat, der wird da versorgt. Soweit dann für heute unser Podcast. Der nächste kommt vor dem 24-Stunden-Rennen in Spa, haben wir versprochen, machen wir auch. Bevor wir dann auch in unsere Sommerpause im August gehen. Aber wir machen auf jeden Fall noch einen und eben dann, wie gesagt, zu den 24 Stunden von Spa, wo wir dann auch die restlichen Formel-1-Rennen und so weiter und alles, was sonst so passiert ist, mit aufnehmen und auch die NASCAR mal wieder. Wir müssen Simon und André mal wieder dazu zwingen, beim Podcast mitzumachen. Aber da wollen wir auch mal wieder auf die NASCAR eingehen, bevor es da in den letzten Monat vor den Playoffs geht. Das ist ja relativ wichtig. Ich danke auf jeden Fall Andi, Phil und Thomas immer fürs Mitmachen. Danke euch fürs Zuhören. Wie immer, ihr sagt selten was, was so Kritik und sowas angeht, aber wenn ihr was habt, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare rein. Da kriegen wir es auf jeden Fall auch mit. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes, nicht ganz so heißes Motorsport-Wochenende mit den ganzen Serien, die wir euch genannt haben und den ganzen anderen Dingen. Habt viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss.